Hallo, herzlich willkommen. Ewig gestern an den Apparaten. Ja, das war Quatsch. Ewig gestern ist ja nicht an den Apparaten.
Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur, Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro-Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach: War früher wirklich alles besser?
Hallo, herzlich willkommen zu Ewig gestern. Die Retro Boys grüßen ganz emsig und arbeitsam. Der Urlaub liegt schon weit hinter uns. Wir sind mitten eifrig in der Arbeitsphase. Die Retro Boys, das sind
der Markus,
Tobi
und Philippe. Hi da draußen an den Empfangsgeräten, an den Volksempfängern, an den digitalen Empfangsstationen und an den Abspielgeräten. Lasst uns mal eintauchen in eine weitere Folge von Themes Like Yesterday. Wir wollen uns mal so ein bisschen wieder die Seele streicheln lassen nach dem getanen Tagewerk mit ein paar neuen Grooves und Sounds. Wer hat was mitgebracht?
Ja, moin. Ich würde mal starten. Um es vielleicht nochmal ganz kurz zu erklären. Themes Like Yesterday bedeutet, jeder von uns hat drei Tracks dabei, also Soundtracks aus Spielen, die man gerne mag. Die spielen wir uns abwechselnd gegenseitig vor und raten so ein bisschen rum, welches Spiel es sein könnte, lösen das dann aber auch irgendwann auf und ja, verlieren ein paar Worte zu dem Spiel und dann ist auch schon der nächste an der Reihe. Apropos an der Reihe, ich beginne mal mit meinem ersten Stück. Das geht doch schon mal ganz gut los, finde ich.
Ja, du musst das ja auch finden. Du hast es jetzt schließlich ausgesucht.
Ja.
Nein, also, wow, geiler Track. Richtig, richtig ja. Geiler Track.
Jetzt, wo ich den gerade so auf Kopfhörer auch nochmal laut gehört habe, fand ich auch noch eine Schippe geiler. Ideen, Genre, ja, System, irgendwelche impulsiven Ideen von euch? Was könnte es sein?
Es könnten Gitarren gewesen sein, glaube ich.
Bingo.
Also das klingt natürlich, wir kennen dich ja und du kannst ja nicht aus deiner Haut. Ich tippe mal auf den Amiga.
Ja, soweit korrekt.
Und das klingt schon ganz schön dolle. Wir hatten den ja in der letzten Folge einmal. Das klingt ganz schön dolle nach Jan Hammer. Ich finde, es klingt tierisch nach Miami Vice.
Ja, okay, ja, nee, ist richtig, das stimmt. Aber er ist es nicht.
Ich hätte mir auch irgendwie so eine triefend amerikanische Flugsimulation vorstellen können. Wie dann irgendwelche F-14-Fighter
ja,
so Top im Gun, Dogfight
Top Gun-mäßig
umeinander herum.
Die Gitarren, suchen.
Ja, stimmt. Könnte sein, könnte auch ein Rennspiel sein. Sowas wie Tage des Donners. Ich denke nur gerade an Filme mit Tom Cruise.
Genau, das ist mir gerade auch passiert, ja. Filme, in denen Tom Cruise schnell unterwegs ist.
Also jeder.
Ja.
Gibt es irgendeinen Film, in dem er nicht rennt?
Nein.
Ich glaube auch nicht. Vielleicht geboren am 4. Juli.
Rain Man?
Da sitzt er schließlich im Rollstuhl. Das wäre irgendwie unpassend.
Ah, okay, das leuchtet ein, ja.
Okay, also Amiga, okay. Haken dran. Geschwindigkeit, kann ich auch einen Haken dran machen. Sonst noch irgendwelche Indizien?
Also es klingt ganz, ganz doll nach 80er. Ich finde, es klingt richtig krass nach 80er. Der Amiga ging ja aber auch bis in die ja, deutlich bis in die 90er rein. Also könnte das genauso gut ein 90er-Stück sein. Die musikalischen Spielarten überschneiden oder überblenden ja auch irgendwie so von den 80ern in die 90er rein.
Ist schon AOR-mäßig.
Ja, Adult-Orientated Rock, Tobi.
Okay, ich habe euch gerade fragend angeschaut. Okay.
Alexandria Ocasio-Cortez.
Was auch immer ihr sagt.
Sowas wie Toto. Oder
Bon Jovi so ein bisschen.
Ja, Bon Jovi so ein bisschen, aber nur so ein bisschen, der eher Stadionrock ist. Journey.
Ja.
Foreigner. Egal, darum soll es jetzt nicht gehen. Also, wir haben ein Amiga-Stück. Klar, wir reden ja hier schließlich auch mit Tobi.
Mhm.
Der kann ja nicht anders.
Richtig. Also, ich helfe mal ein bisschen mit. Amiga korrekt, Rennspiel auch korrekt. Du hast es ja gerade schon erwähnt. 80er. Ist ein bisschen sehr, liegt ein bisschen sehr weit zurück, aber frühe 90er ist auch korrekt. System, also ja, es ist auch ein Amiga-Spiel, aber es gab Ports auf dem NES, C64 und dem Atari ST.
Auf dem NES?
Mhm.
Sowas wie Supercars? Also ist es nicht Lotus?
Nein.
So viel ist klar.
Nein.
Was gab's denn dann noch?
Vor allem Rennspiele, da gucke ich auch gerade ein bisschen doof. Rennspiele auf dem NES, also aus der Seitenansicht, aus der isometrischen Sicht?
Das wird bestimmt isometrisch sein, oder? Dann. Nein?
Was?
Obwohl, nee, isometrisch ist schon, ja doch, ist schon richtig.
Also
schon
so ein okay, bisschen ja. Wie, also doch ein bisschen, nee, Supercars war ja von oben.
Sowas wie Super RC Pro-Am.
Genau. Mhm. Du kennst es, Markus?
Ja?
Ja, du müsstest es kennen. Also du hattest ja den Amiga und hattest das auch. Du kennst es wahrscheinlich nicht, Philippe. Wenn man den Amiga nicht gehabt hat, ich glaube auf dem NES.
War es nicht das Vordergründigste?
Nee, C64 hattest du auch nicht. ST auch nicht. Also wahrscheinlich ist das an dir vorbeigegangen.
Oh.
Soll ich es auflösen?
Ist vorbeigeraten. Ja,
löse mal auf.
Okay. Es ist Indie Heat.
Ah, okay. Ja, okay. Nee, wäre ich im Leben nicht drauf gekommen, aber ich habe Indie Heat gerne gespielt. Das war doch mit den ganz kleinen, die waren einfarbig und hatten nur schwarze Reifen. Und der erste Track war, glaube ich, dreieckig, kann das sein? Also so quasi so ein Dreieck sein, mit abgerundeten. Das habe ich gespielt. Das habe ich definitiv gespielt. Das habe ich auch nicht wenig gespielt.
Ja, das war cool.
Indie ist doch dieses Formel-1-artige, oder?
Genau, ist so eine Rennveranstaltung.
Indie 500 oder so.
Indie Heat ist ein Arcade-Rennspiel von 91. Und im Original trägt es noch den Zusatz Danny Sullivan's Indie Heat. Das ist ein namensgebender Motorsportpilot, der in den 80ern und 90ern in verschiedenen Formen unterwegs war. Allerdings trägt es diesen Zusatz auch nur auf der originalen Arcade-Version, nicht auf dem Amiga, auf dem NES glaube ich noch. Also irgendwann liefen dann die Lizenzen aus und dann haben sie den Namen daraus gestrichen, dann hieß es eben nur noch Indie Heat. Aber dort, wo man es sehen kann, also vielleicht kann ich es kurz beschreiben, diese, könntest du dich auch noch dran erinnern, vielleicht an die Eingangsszene, dieses Intro, da sieht man so einen Rennfahrer von vorne, also das Gesicht eines Rennfahrers von vorne, der in seiner Maske steckt, dieser Feuerschutzmaske und dem Helm und schaut einen so tief in die Augen. Dazu dieser Titel, den wir gerade gehört haben.
Nee, das weiß ich nicht mehr.
Zumindest steht da auf dem Helm, glaube ich, oder auf dem Overall. Nee, ich glaube, auf dem Helm steht eben auch der Name Danny Sullivan. Und ja, der wurde dann, wie gesagt, irgendwann rausgestrichen. Das Spiel wurde von der Leland Corporation entwickelt. Kennt man vielleicht nicht unbedingt unter dem Namen. Vormals besser bekannt als Cinematronics. Das war ein großer Arcade-Entwickler in den 80ern. Die haben zum Beispiel Dragon's Lair herausgebracht.
Okay, das ist bekannt.
Die wurden dann irgendwann gekauft von Trade West und dann eben umbenannt in Leland Corporation und haben dann zum Beispiel Super Offroad gemacht. Das gab es auch auf dem NES. Wenn ich mich nicht irre.
Das sagt mir was.
Und Dragon's Lair 2 und Double Dragon 5 tatsächlich haben sie auch noch umgesetzt.
Mhm.
Du hast es gerade schon so ein bisschen angerissen, das Gameplay. Und ja, es war keine Rennspielsimulation, sondern so ein Geschehen, das sich in so einer isometrischen Ansicht abgespielt hat. Und man musste im Prinzip als Spieler viele Rennen gewinnen und konnte dabei Geld gewinnen, um damit seine Karre aufzurüsten. Also konnte man Sachen verbessern, Reifen, Bremsen und all solche Dinge.
Ich bin auch der Meinung, dass das Gameplay, also du hast immer die ganze Strecke gesehen.
Mhm.
Das war nicht, dass die Kamera irgendwie dem Auto gefolgt ist, wie bei Supercars zum Beispiel,
genau.
Sondern du hast immer die komplette Strecke gesehen.
Genau, das war diesen Ring oder diesen Loop hast du dann komplett gesehen, genau.
Ich bin der Meinung, die erste Strecke, das gab auch nicht nur diese Rundkurse, ich bin der Meinung, die erste Strecke war so ein Dreieck oder vielleicht auch die zweite. So ein
das kann sein.
Mit groß abgerundeten Ecken halt, aber das war so ein Dreieck halt. Wusstet ihr übrigens, woher Indie kommt? Also das Indy 500, das ist ja dieses berühmte Rennen.
Vielleicht von Independent, weil sie sich von der Formel 1 losgesagt haben oder so?
Nein.
Indianapolis?
Ja, und ich habe da nämlich tatsächlich vor einiger Zeit mal für was anderes recherchiert und daher weiß ich das noch. Das Indy 500 wird seit dem 30. Mai 1911 ausgetragen und ist damit eines der traditionsreichsten Rundstreckenrennen der Welt.
Das passt ja zu uns.
Und das Ding heißt, wie gesagt, eigentlich Indianapolis 500. Mhm. Und warum heißt es 500?
Weil es 500 Meilen dauert.
Richtig. 200 Runden.
Apropos Runden, es gab im Spiel 9 Runden mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Die NES-Version enthält noch eine 10. Runde.
Dabei sind Geraden doch das Einfachste beim Rennspiel.
Habe ich
Schwierigkeitsgraden.
Hast du das verstanden? Ach so.
Ja, natürlich habe ich es verstanden, Tobi.
Ja, witzig. Das Stück hat natürlich auch einen Composer, wie das so ist bei so Stücken. Das stammt nämlich von dem Alistair Brimble. Über den haben wir auch schon mal gesprochen.
Ich wollte gerade sagen, den Namen kenne ich aber definitiv.
Ja, der ist uns schon ein paar Mal begegnet, zum Beispiel als wir über Goal gesprochen haben oder über Terminator.
Der mit der Musik in dem, wo die Hand bearbeitet wurde, die du so gut fandst?
Ich glaube schon, ja.
Ja, weil der Name, der Ding, den kenne ich auf jeden Fall.
Also zumindest den Goal-Soundtrack hat er auch gemacht. Und noch viele andere bekannte Dinge, wie zum Beispiel den Alien Breed Soundtrack, Super Frog, Body Blows, Lost Vikings oder den Cannon Fodder Soundtrack fürs NES.
Gab Cannon Fodder auf dem NES?
Mhm. Super Nintendo, Entschuldigung.
Ich dachte.
Auf dem Super Nintendo. Auf dem NES wäre verrückt gewesen.
Ja.
Und dieser Track ist eben das Titelthema auf der Amiga-Version, auf dem Atari, auf dem NES und dem Arcade klingt der ein bisschen anders. Ich finde den hier sehr geil. Die anderen konnten mich nicht so überzeugen, aber die Gitarrenriffs hier auf dem Amiga, das klingt schon alles sehr, sehr geil.
Ja, voll cool gesampelt.
Und passt halt eben auch sehr gut zu diesem eben von mir beschriebenen Bild, was einen da anspringt in der ersten, ja, nach dem Laden des Spiels sozusagen. Ja, wie gesagt, die anderen Versionen klingen so ein bisschen fröhlicher, ein bisschen beliebiger. Auch ganz nett, aber hätte ich jetzt nicht ausgesucht.
Mir hat's gefallen. Ich fand's gut.
Das war echt krass, was da mit Hall und der Stereoskopie, also der Links-Rechts-Verteilung der Klänge gemacht wurde. Also klang mega episch.
Ja.
Auf dem NES kann ich mir nicht vorstellen, dass das auch nur annähernd so episch
ist. Ja, also es war auch eine ganz andere Melodie. Also das war ein das auch ganz anderes Stück.
Ja. Okay.
Okay. Der ja, nächste, cool. Bitte.
Also von mir kriegst du 2 Daumen hoch. Ich fand das super.
2. Von wie vielen?
Als ich das letzte Mal gezählt habe, hatte ich auch nur 2.
Okay. Dann bin ich sehr zufrieden mit der Wertung.
Also viel mehr kann ich nicht geben.
So, wer ist der nächste?
Ich finde, der Philippe kann jetzt mal.
Mhm. Mal schauen, ob ich da irgendwie mithalten kann. Na, nee, ich glaube, nee, das wird eher lahm. Mal schauen, was passiert.
Mal das Getöse aus.
Also Tobi, tut mir leid, aber Philippes Gitarren gewinnen.
Ich bin ein bisschen irritiert. Ich habe erst gedacht, dass Philippe irgendwie auf Spotify seinen zuletzt gehörten Song einfach angeschmissen hat.
Philippe ist an meinen Plattenschrank gegangen und hat sich einfach irgendeine meiner Schallplatten rausgekramt. Das klang irgendwie ein bisschen wie ein Metallica-Instrumental.
Ich habe an Bodycount gedacht als allererstes.
Sind wir da nicht eher in der Hip-Hop-Gegend unterwegs bei Bodycount?
Nee, das ist ja dieser Crossover Metal-Spin-Off von Ice-T, alles richtig, aber mit Rap hat das wenig zu tun.
Ah, okay.
Klingt sehr ähnlich, aber es klingt für mich überhaupt nicht nach einem Computerspiel.
Naja, es klingt zumindest nicht nach einem alten Computerspiel oder nach einem sonderlich alten Computerspiel.
Nicht sonderlich alt, trifft's.
Das könnte auch wieder alles sein.
Dadurch, dass CD-Qualität irgendwann Einzug erhält, gibt's keinen konkreten, spezifischen Konsolensound, das stimmt.
Ja. Ich vermute, dass es aus den letzten 10 Jahren kommt.
Knapp nicht.
Okay, aus den letzten 12 Jahren.
Wow, wie bist du darauf gekommen? OMG!
Aber ich glaube, ich bin raus, deswegen.
Okay, also wenn es aus den letzten 12 Jahren ist, 2008.
Einen später.
Dann wohl, ja, ich wollte gerade sagen, dann wohl 2009. Okay, 2009. CD-basiert, klar. PC, ist es ein Nee, ist ein Konsolenspiel. Ich sage, es ist ein Konsolenspiel. Ist es ein Konsolenspiel?
Es ist sowohl als auch.
Okay, gab's auch.
Aber ursprünglich Konsole.
Okay. Ursprünglich Konsole. Es wurde aber auch für einen PC umgesetzt.
Mhm.
Okay.
Hat aber 4 Jahre gedauert. Nee, 3,5.
Das ist aber nicht Brutal Legend, oder?
Das ist Brutal Legend.
Ehrlich?
Ja, genau das ist es.
Chapeau, chapeau.
Aber sowas von aus der Hüfte ins Schwarze getroffen.
Ja, geil. Das habe ich sogar gespielt.
Hat auch Spaß gemacht, vermute ich mal.
Das ist ein unglaublich geiles Spiel. Das ist richtig gut.
Ich lehne mich zurück und höre nur noch zu.
Richtig. Hast du es gespielt oder nur die Musik rausgesucht?
Ich habe es auch gespielt. Also nicht besonders weit. Ich spiele nicht besonders weit meistens. Deswegen gehört es schon zu den Spielen, die ich am meisten gespielt habe.
Hast du bis zu dem
Spoiler-Alarm, Tobi?
Nein, bis zu dem Gameplay-Twist, sag ich mal. Hast du bis zu dem Gameplay-Twist gespielt?
Nö.
Weil das Spiel wird irgendwann nämlich zu einem strategieartigen Spiel.
Jein. Ja, erste Elemente habe ich mitbekommen. Also okay. Tatsächlich doch. Da haben wir also Brutal Legend, 2009 erschienen, von Double Fine Production.
Ja, der Anfang. Double Fine! Ja, voll geil.
Sollte eigentlich bei Activision rauskommen, die haben es aus ihrem Portfolio gestrichen. Was? Und dann haben Electronic Arts gesagt, komm, wir machen das. Unfassbar geil, das Intro ist ein Realfilm.
Ja, das ist gefilmt.
Also es ist nicht vor Greenscreens, es ist schon gar nicht gezeichnet oder computeranimiert. Es ist einfach nur, man sitzt da und plötzlich geht ein Film los.
Darf ich kurz stellen?
Erzähl.
Was ist denn das für ein Spiel? Also was muss man denn da machen?
Third-Person-Action-Adventure im ersten Step, würde ich sagen.
Hätte ich jetzt alles noch erzählt. Ne? Also erstmal fällt man ja selber in dieses Spiel so rein und sieht auf einmal Jack Black, der mit Schallplatten hantiert und ein Roadie ist und keine Ahnung was.
Das ist ein Schauspieler, Tobi.
Ah, okay.
Du kennst Jack
nachdem
Black.
Nachdem ist dieser Whisky benannt.
Ja, genau. Ah. Kennst du Jack Black?
Ja.
Okay.
Nichts wie Raus aus Orange County, High Fidelity, vielleicht School of Rock. Ich glaube, da kam er auch drin vor. Ist irgendwie.
Ich habe ein Gesicht zu
so
dem.
Eine Vermutung.
Tenacious D.
Tenacious D?
Neulich erst gesehen. Cooler Film.
Tenak? Was ist das? Und irgendwie wird dieser Eddie Riggs, benannt nach dem Maskottchen von Iron Maiden und dem Zeichner des Maskottchens von Iron Maiden, der hieß nämlich Riggs mit Nachnamen, in eine parallele Realität gesogen, in der die Titanen die Menschen unterdrückt haben. Also eine nordisch angehauchte Open-World-Realität, in der man sich mit einer Streitaxt, einer Flying-V-Gitarre und einem Hot Rod Open-World-mäßig durch Horden von Gegnern prügelt, schlägt, Gitarren soliert. Mhm. Je nachdem, welche Licks und Riffs man neu dazulernt, hat man mehr Magie auf der Flying V, um Gegner abzuknallen.
Ja, stimmt. Insofern ist es ja auch eher ein Hack and Slay, ne?
Viel Hack and Slay.
Ja, stimmt. Ja, Action-Adventure passt nicht ganz. Nee, ist mehr Hack and Slay, aber Third-Person-Action-Adventure, ja, Hack and Slay. Und später halt Strategie.
Ja, Action-Adventure schon, weil man eben die Fähigkeiten immer weiter ausbaut und das
ist dann schon
irgendwie Open World. Also es passt beides und mit dem Hot Rod kann man sehr, sehr weit und sich sehr frei bewegen. Und eben hinterher kann man in Minispielchen Merchandise-Stände aufbauen, an denen man sich eine Armee an Headbangern rekrutiert, die man eben in Strategiespielmanier auf Gegner losschicken kann.
Und die haben solche Nacken, also so richtig so Nacken.
Stirnacken.
Die haben so richtig krasse mega Stirnacken vom Headbang die ganze Zeit. Das ist völlig abgedreht, das Spiel. Das Intro ist auch voll geil, dieses Gefilmte. Da geht er in einen Plattenladen, wenn ich das erzählen darf. Mhm. Da geht er in einen Plattenladen und redet die ganze Zeit mit dem Spieler, also mit dem Zuschauer und sagt immer, ja, hier muss sie irgendwo sein. Und oh nein, jemand hat sie gekauft. Ah nein, da ist sie. Und dann zieht er eine alte Schallplatte aus dem Regal. Und das ist dann die Brutal Legend Schallplatte. Also Brutal mit Ü geschrieben.
Mit Metal Dots drüber.
Genau, mit Metal Dots. Mhm. Und klappt die dann auf und die wird dann zum Menü, diese Schallplatte. Und dann fängt man das Spiel an und dann ist es auch in der Ingame-Grafik. Und dann schaut er als Roadie zusammen mit einem anderen, so einem modernen Metalhead bei einem Konzert zu. Und der ist halt dessen Roadie und
Beste Roadie der Welt.
Ja, genau, stimmt. Der beste Roadie der Welt. Und wann ist Metal so geworden? Dann unterhalten die beiden sich ja. Ja, damals, ne? Und der andere Roadie sagt dann zu Eddie irgendwie, wünschst du dich denn nicht auch manchmal, dass du früher geboren wärst? Nee, ich wünschte, ich wäre früher geboren. In den 70ern? Nein, Mann, in den frühen 70ern. Und das ist
echt
so
ein guter Einstieg.
Das ist so geil, das ist so ein geiler Einstieg. Und dann bricht diese, dann beschwören die da irgendwie so einen Dämon und dann bricht der irgendwie aus der Bühne heraus und dann wird der da reingesaugt.
Da klappt, also die Bühne bricht zusammen und Eddie versucht da was zu retten, wird aber von so einer Traverse erschlagen und sein Blut läuft dann auf seine Gürtelschnalle. Und das ist eigentlich ein verfluchtes Amulett. Und das erweckt dann den Ormagöden. Also eine Mischung aus Oh My God und Armageddon. Mhm. Ormagöden, der einfach mal die Band tötet. Sofort tötet. Und ihn in diese Paralleldimension, in die Parallelrealität hineinsaugt, hinübertransportiert. Und dort gibt es Magie und Artefakte, die aber die dortigen Menschen und die anderen dortigen Wesen nicht verstehen. Und deswegen können sie sich nicht befreien aus der Vorherrschaft der Titanen. Und jetzt ist halt die Frage, ist Eddie Riggs der endgültige Zerstörer oder ist er der Befreier? Davon handelt die Story dann auch im späteren Verlauf.
Ja, das ist super geil. Da spielen ja auch ganz viele Metal-Größen mit. Ozzy Osbourne ist dabei. Mhm. Lita Ford, Lemmy, natürlich, ja klar, da war er ja noch nicht tot. Lemmy ist dabei.
Tim Curry ist dabei.
Okay.
Also der Sänger, Rocky Horror Picture Show.
Ja, genau, genau. Mhm. Und S, der alte S aus den 90ern, genau. Von 90. Und der David Coverdale, ich weiß immer nicht, wie der ausgesprochen wird, der Sänger von Whitesnake ist da, glaube ich, auch mit dabei. Rob Halford.
Mhm. Genau.
Also so richtig, richtig große Metal-Sänger, Bands sind da mit dabei. Das ist total irre. Das ist super geil, das Spiel. Also für Metalheads ist das ein Spiel, was man gespielt haben muss.
Auf dem Soundtrack sind 107 originale Lieder,
ja,
von 75 verschiedenen Bands.
Super geil. Und die kannst du in dem Hot Rod nämlich hören. Da kannst du nämlich, genau, durch das Radio schalten. Das ist voll geil.
Richtig großartig. Also völlig abgedreht. Absolut solides, wenn nicht sogar richtig gutes Gameplay.
Ja.
Macht richtig Spaß und das Design der Welt ist total schön und es ist total kreativ umgesetzt, was da alles für abgedrehte Fähigkeiten nach und nach immer weiter zusammenkommen. Also nicht besonders schwer und man hat Spaß an der Abgedrehtheit und an der Kreativität.
Ja, und auch die Welt, was du gesagt hast. Also das ist schon geil. Da sind dann irgendwie Gebirge, die aussehen wie der Motor von so einem Hot Rod. Und so. Also das ist total geil. Das ist richtig, richtig gut gemacht. Das ist ein wirklich, wirklich gutes Spiel. Ich habe das sehr gerne gespielt. Ich habe es nicht durchgespielt. Irgendwann war ich in diesem Strategie-Part, der ist nicht mehr ganz so cool. Und da hat es mich irgendwie so ein bisschen verloren. Und wie das so ist, man legt es beiseite und dann spielt man es wieder ein paar Tage nicht und irgendwann ist man raus.
Ja.
Und das ist mir leider bei dem Spiel passiert. Trotz alledem würde ich fette Empfehlungen geben.
Absolut. Wer auf Hardrock und Heavy Metal steht, einfach sofort zugreifen.
Unbedingt.
Für PlayStation 3, Xbox, PC und Linux.
Und bevor wir jetzt weiterspringen, von wem ist denn das Stück?
Ist das von einer Band? Also einer Band, von einer der Bands, von denen du erzählt hast, die da mitwirken?
Das ist, das Stück ist vom Komponisten. Der Komponist.
Ja.
Also nicht jetzt so eine Band, die man aus den Charts kennt oder aus den Größen von Hard Rock und Heavy Metal. Es ist ein Videospielkomponist tatsächlich. Peter McConnell habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Asche auf mein Haupt, Schande auf.
Schande über mich?
Schande über mich. Denn wer für Monkey Island, Indiana Jones, Star Wars, Full Throttle, Grim Fandango, The Bard's Tale, Die Sims.
Ja, okay, hat man schon mal gehört.
Plants vs. Zombies und Hearthstone Musik komponiert hat, der sollte einem eigentlich ein Begriff sein. Also von den ganz frühen Lucas-Zeiten bis hin zu aktuellen Mobile-Gaming-Zeiten. Also Hearthstone und Plants vs. Zombie, das gibt's ja auch für so gleichberechtigt für Android und iOS.
Ich habe es auf A360 gespielt, das originale Plants vs. Zombies.
Also, der scheint immer noch ganz schön steil zu gehen.
Ja, cool.
Jo, wieder was gelernt. Was bringst du uns denn heute bei, Markus?
Okay, dann legen wir mal los. Ich vermute mal, Tobi wird das ein bisschen kennen. Schauen wir mal.
Thank you.
Also jeder von uns hat ja so Listen, auf der er Tracks vermerkt, die er gerne mal in einer dieser Folgen anbringen möchte. Und auf meiner Liste steht auch dieser Titel tatsächlich.
Das habe ich mir nämlich gedacht, darum musste ich den
zuvor gekommen.
Deswegen musstest du schnell zuschlagen.
Ja, ja, geiler Track auf jeden Fall. Ich kenne Spiel und Composer, deswegen, Philippe, was meinst du?
Deswegen darf ich jetzt ein bisschen zappeln.
Ja. Philippe darf ein bisschen zappeln.
Ich konnte mich erst nicht entscheiden, in welche Ecke der Welt soll ich das überhaupt packen, vom Stil her. Die ersten ganz kurz angeschlagenen hellen Töne da, die klangen schon irgendwie asiatisch. So von der Tonleiter her und auch so von der Phrasierung. Also die Licks, die waren schon eher, wie man sich stereotype chinesische Musik vorstellt. Und dann ging es plötzlich los mit der Percussion. Also lauter.
Die klingt nach Miami Vice übrigens.
Ja, genau. Die Toms, also die sind Titel mega hart. Thema. Jan Hammer, Miami Vice.
Ja, voll, voll. Super geil.
Aber die Tom stammt ja ursprünglich aus Afrika, genauso wie dieses ganze Conga- und Bongo-Getrommel, was da dazwischen auch läuft. Also irgendwie zwischen Afro-Karibisch und Stereotyp Chinesisch muss ich mal ganz eindeutig sagen, was?
Du hast gar keine Idee, oder?
Boah, habe ich keine Idee. Also Genre ist irgendwie noch nicht mal das.
Witzig, ich habe mich das gerade nämlich kurz gefragt, ob, also wir wissen ja, was es ist und haben, also ob man trotzdem man es nicht weiß, die Assoziation zu China haben wird oder nicht.
Ja, also hattest du am Anfang, ne?
Ja.
Weil es ist ja nicht dieser ganz klassische China-Sound.
Ja, aber schon der Anfang schon.
Der Anfang schon? Hinterher hätte man mehr Richtung Taiko-Drum gehen können, wenn man schon Percussion haben möchte, aber es ist, nee. Hab ich nicht gerafft.
Also das Stück heißt Main Theme. Sehr kreativ.
Okay.
Das sollte ein guter Tipp sein.
Jetzt weiß ich, welches Spiel es ist. Und aus welchem Jahr. Und was das Lieblingsessen des Composers ist.
Also du weißt auf jeden Fall, von welcher Plattform es ist, Philippe, oder?
Nee.
Nein? Keine Idee?
Vom Sampling her könnte es mal wieder der Amiga sein.
Es ist mal wieder der Amiga, ja. Okay. Es ist mal wieder der Amiga. Das Stück ist komponiert von Ron Hubbard.
Rob Hubbard. Oder L. Ron Hubbard.
Ja, nein. Ja, natürlich, das Stück ist komponiert von Rob Hubbard. Und die Amiga-Version, die wir gerade gehört haben, die ist allerdings arrangiert von Dave Lowe, nicht von Rob Hubbard. Der hat nämlich die C64, die originale Version gemacht. Die klingt die klingt musikalisch sehr ähnlich. Ist aber natürlich C64 SID und ich habe ja nie einen C64 gehabt, das habe ich ja nun schon oft genug gesagt. Darum habe ich mich für die Amiga-Version entschieden. Das Spiel ist von 1987 von System 3 und es handelt sich dabei um das schöne Spiel International Karate Plus, auch bekannt als IK Plus.
Wie kann ich nur so unfassbar wenig über ein Spiel gehört haben bislang?
Kennst du IK Plus nicht?
Du hast nichts davon. 100 Pro hast du schon mal gesehen.
Gesehen?
Ich glaube, das ist das ikonischste Punching-Kampfsport-Karate-Spiel, was es so gibt.
Es ist schon sehr ikonisch. Das wurde sogar, ich glaube, auf dem Game Boy Advance mal umgesetzt.
Das weiß ich nicht.
Also es ist auf jeden Fall, ist ein Amiga-Klassiker. Für mich ist es ein Amiga-Klassiker. Du bist ein, wie heißen die,
Karateka?
Karateka, also du bist ein Karateka und drei Karateka sind da, einen davon spielst du, einen kann noch ein Mitspieler spielen auf dem Amiga und einen steuert immer der Computer.
Mhm. Genau, rot, blau und weiß, glaube ich. Man selber ist weiß und die anderen beiden sind rot und blau, glaube ich.
Mhm, ja, glaube ich auch. Und die Bewegungen sind sehr, was heißt sehr, relativ realistisch. Mhm. Also das ist nicht so ein Prügelspiel wie Street Fighter oder so, es ist wirklich ein Karate-Spiel. Mhm. Du kannst halt blocken, kannst du blocken? Weiß ich gerade nicht. Also du kannst auf jeden Fall klassisch schlagen, treten, tief treten, Mitte treten, hoch treten. Es ist wirklich ein Karate-Spiel, aber schon ein actiges Karate-Spiel. Ist schon ein bisschen arcadig, würde ich sagen. Mhm. Je mehr Punkte du kriegst, dann kriegst du irgendwann einen gelben Gürtel, irgendwann halt immer besser. Aber
es hat schon einen ordentlichen Pixel-Look, so, ne?
Ja, voll.
Also die Bewegungen sind relativ realistisch, wie du sagst, aber trotzdem dabei in einem ziemlich pixeligen Gewand, so, ne?
Das ist, wie gesagt, von 1987, das ist definitiv total pixelig. Ja. Die Figuren sind auch nicht irgendwie mit toll viel farbig geshadert oder so.
Aber dafür sind die Bewegungen halt sehr, sehr gut.
Die Bewegungen sehen ganz, auch finde ich für heutige Zeiten noch recht cool aus. Ja.
Kann man sich also so ein bisschen wie Prince of Persia von der Geschmeidigkeit her vorstellen?
Mhm. Nicht ganz so geschmeidig. Aber,
genau, würde ich gerade sagen, vielleicht nicht ganz so geschmeidig. Der gute Dave Lowe, ich glaube nicht verwandt mit Al Lowe.
Und Rob Lowe?
Wahrscheinlich auch nicht. Hm. Der ist auch unter dem Pseudonym Uncle Art bekannt. Was immer der als Uncle Art gemacht hat. Der hat ziemlich viele Soundtracks von anderen Composern auf den Amiga übersetzt. Das war so eine Hauptaufgabe von dem, was ich so über den herausgefunden habe. Also ich habe ehrlich gesagt nicht mehr über den guten Mann gefunden und ich habe durchaus gesucht. Was ich aber herausgefunden habe, ist, dass dieses Stück auf einem anderen Stück basiert, nämlich auf dem Stück Forbidden Colors von Ryuichi Sakamoto. Und das stammt aus dem Film Furio Merry Christmas Mr. Lawrence mit David Bowie von 1983. Und da hören wir jetzt auch mal ganz kurz rein, nur so zum Vergleich.
Also ich kenne es auf jeden Fall. Ich habe da jetzt überhaupt nicht IK Plus rausgehört, aber die Melodie ist mir auf jeden Fall geläufig. Ob das mal irgendjemand gesampelt hat oder...
Vielleicht unterbewusst doch IK Plus. Also ich habe es jetzt auch nicht gehört, muss
aber
ich stehen.
Ich wüsste nicht, wo ich das mal gehört haben könnte. Naja, wird noch sein.
In Amerika ist das Spiel übrigens nicht IK Plus, sondern Chop and Drop. Klingt sehr ähnlich. Mhm. Was ich ganz witzig fand.
Chop and Drop?
Chop and Drop. So wie ganz N'Roses.
Chop, verstehe ich, aber Drop, was wird denn da fallen gelassen?
Keine Ahnung.
Auf Gegner einen hacken, ja, klar. Aber Drop?
Klingt vielleicht einfach, ich weiß es nicht.
Reimt sich halt so schön.
Frag mich nicht so schwere Sachen.
Warum Chop?
Die Soundeffekte in dem Spiel, das fand ich noch ganz witzig. Also zum Beispiel, wenn jemand niedergeschlagen wird oder überhaupt die ganzen Soundgeräusche beim Karatekämpfen da, stammen aus dem Film Enter the Dragon. Von 73 mit Bruce Lee. Da wurden die rausgesampelt.
Also die Punching-Geräusche, wenn man getroffen wird, dieses Aufschreien und so.
Genau, dieses Aufschreien, die Punching-Geräusche, diese in der Luftschlaggeräusche und so. Ja. Das ist alles aus Enter the Dragon.
Ah, super.
Fand ich ziemlich cool, dass sie das.
Also dieses ganze Ärmelrauschen, wenn man zuschlägt.
Ja, genau.
Ja, okay.
Genau. Das fand ich ganz geil. Und was ich auch noch ganz witzig, also. Irgendwie damals, wir haben ja da schon mal drüber gesprochen, diese Zeiten damals, war einfach alles noch anders. Das war Wilder Westen. Mhm. Und 1990 hat das Budget-Label Hit Squad das Spiel neu veröffentlicht, so wie das Budget-Label öfter mal machen. Das ist auch deren größter Hit damals gewesen. Und auf dem Cover, da sieht man sehr prominent, das muss man sich wirklich mal angucken, das ist total geil, da sieht man, wie so Filmplakat ist gemalt und da sieht man einen großen Kopf im Hintergrund und vorne im Vordergrund kämpfen so zwei Typen miteinander. Und der große Kopf im Hintergrund ist Steven Seagal.
Wer sonst?
Klar. Und im Vordergrund kämpfen halt Jean-Claude Van Damme mit Chuck Norris. Das ist halt voll geil.
Super.
Sehr Die erkennt schön. Man im Spiel dann auch.
Ja, nee. Im Spiel sind das halt drei Typen, die alle schwarze Haare haben. Ich weiß, dass sind die Frage nicht ernst gemeint war, aber ich erkläre es trotzdem.
Okay. Die Frage war doch nicht ernst gemeint.
Eine Sache, die Tobi noch gesagt hat, die Animationen, die sehr smooth gewesen sind, da habe ich auch noch was ganz Nettes gefunden. Die Backflip-Animation, die wurde natürlich auch geklaut, klar, und zwar aus dem Film Grease.
Also der Flickflack.
Ja, genau.
Den er da macht, ja.
Der Backflip.
Ja.
Der wurde aus Grease geklaut.
Ah, okay, cool.
In der letzten Szene des Films, da sind die auf so einem Fairground, auf so einem Jahrmarkt. Mhm. Und da macht einer der Background-Tänzer, macht im Hintergrund halt einen Backflip.
Es gibt ja noch eine versteckte Animation, ne?
Es gibt mehrere versteckte Animationen.
Oh, die ist, glaube ich, aus keinem Film, die ich meine zumindest.
Und besagter Backflip, der wurde von Archer MacLean, der war der Designer des Spiels, per Standbild, dann hat er Zellophan auf den Fernseher gepackt und hat jedes Bild einzeln abgemalt, also quasi durchgepaust. Und dann hat er das Ganze auf dem Computerbildschirm geklebt und nachgepixelt.
Das haben wir früher übrigens auch gemacht.
Ja, ich weiß, dass wir das früher auch gemacht haben.
Mit Deluxe Paint auf dem Amiga.
Ja, genau. Und die haben das damals genauso gemacht, nur die haben da Spiele draus gemacht.
Ja, das ist geil.
Total geil. Fand ich super. Und das, worauf du anspielst, Tobi, mit den Animationen, du meinst bestimmt, weil Pac-Man im Hintergrund langlatscht.
Zum Beispiel?
Also latscht in Anführungsstrichen. Oder die hinten im Wasser, der Fisch, der da rumschwimmt, springt.
Zum Beispiel?
Oder das U-Boot,
zum Beispiel,
wo das Periskop rauskommt.
Dann gibt es noch einen Wurm, der da auf diesem Pagoden-Ding lang kriecht.
Das weiß ich nicht mehr.
Und natürlich die...
Die Spinne? Gab's nicht?
Die Hosen.
Ach, das ist aber... Das machst du selber.
Das ist ein Move,
du,
ja.
Das machst du mit T.
Ja.
Wenn du auf der Tastatur auf T drückst, dann fallen allen die Hosen runter.
Ah, Chop and Drop. Okay.
Ah, jetzt
stimmt.
Da kommt ja das Drop her.
Ja.
Siehste?
Integraler Bestandteil des Gameplays.
Das war tatsächlich so integral, dass das in sämtliche Ports übernommen wurde und dafür dedizierte, also selbst beim, ich glaube gelesen zu haben, dass beim Game Boy Advance einer der Knöpfe dafür benutzt wurde, um die Hosen runterzulassen. Also sehr ja, geil. Es war integraler ja Bestandteil des Spiels.
Wir haben die Pausefunktion weggelassen, der Startknopf ist jetzt dafür da, die Hosen runterzulassen.
Ich glaube, mit den F-Tasten konnte man noch den Hintergrund des Sonnenuntergangs farblich verändern.
Das weiß ich nicht mehr.
Und so ein Sensei gab es auch ab und zu, der hat dann irgendwie...
Den gab es immer.
So also ein Schiedsrichter, der stand da im Hintergrund.
Ja, den gab es immer.
Und
diese Zwischen...
Diese charmanten Zwischenlevels, die
genau
waren geil, die haben Bock gemacht.
Da bei dem einen hast du so ein Metallschild vor
ja, genau,
dir gehalten
cool.
Und von jeder Seite kamen Bälle an und dann musstest du, die sind dann halt aufgesprungen und dann sind die höher oder der eine ist mal niedriger reingekommen und der andere ein bisschen höher und dann musstest du den Schild, entweder du konntest den halt nach oben in der Mitte oder nach unten machen, dann musstest du diese Bälle abwehren oder
und es rechts, gab, links noch.
Ja genau, rechts, links, die kamen von beiden Seiten und dann gab es noch diese Bomben, die reinkamen, die musstest du wegkicken.
Ja, das mit den Bällen fand ich mal cool, die Bomben fand ich nicht so gut, aber das mit den Bällen hat Bock gemacht.
Ja, das habe ich auch bis zum Ende manchmal geschafft.
Ja, dann gab es ordentlich Punkte.
Ja.
Ja, cooles Spiel auf jeden Fall.
Cooles Spiel.
Gerne gespielt, zu zweit natürlich.
Sehr cooler Soundtrack. Wenn man das mal nachhören möchte, wir verlinken das in den Shownotes, der Track ist im weiteren Verlauf auch noch sehr abwechslungsreich, da passiert noch eine ganze Menge in dem Track.
Mhm.
Das ist ganz cool.
Cool.
Ja, erste Runde ist durch. Tobi, du bist wieder.
Jawohl.
Gib's uns auf die Ohren.
Ich
tippe mal auf ein Amiga-Stück.
Also ich lade euch ein, euch zurückzulehnen, macht's euch gemütlich, denn es wird mellow.
Mellow Yellow?
Thank you.
Ach, gut, dass ihr mich nicht sehen konntet eben. Ich konnte mich kaum auf dem Stuhl halten.
Und ich habe breites Grinsen die ganze Zeit. Ich liebe es. Ja. Ich liebe es. Tui, 3 Daumen hoch.
Ach, danke. 3?
Den naja, auch gut. Noch?
Ja. Passt ja auch zum Spiel.
Ja, bestimmt.
Gut, dann ist alles klar. Ich muss noch nicht mal wissen, worum es geht. Sobald 3 Daumen hoch und es passt zum Spiel gesagt wurde, war klar.
Ja?
Ja. Also mach mal nicht so ein Larry hier.
Hey.
Sehr gut.
Ich glaub, so schnell ging es noch nie.
Sehr gut, sehr gut.
Vorzeitiges, naja.
Yacht nach Liebe.
Exakt.
Es hätte auch kaum etwas anderes vorstellbar sein können.
Ja.
Absolut großartig. Tobi, jetzt haben wir uns gegenseitig mal einen Track weggenommen. Den habe ich nämlich auch schon mal.
Ja, du hast ja noch den Titel. Das Titelthema ist auch gut.
Ja, das ist auch sehr gut. Also das wär dann meine nächste Folge.
Also fahrstuhliger als dieses Stück geht's ja kaum. Also,
so geil.
Wunderbares Loop.
Das ist aus dem Hauptteil des Schiffes.
Genau, das Stück heißt Peter Purser.
Ja, genau, der Purser, den er immer wieder versucht anzurufen und mit Telefonstreichen aufs Kreuz zu legen. Und jedes Mal legt der Typ einfach auf und Larry eben.
Genau, also nur der Form halber, oh Gott, vielleicht nochmal ganz kurz.
Nicht zu viel, das wird noch mein Liebling. Oder
ja, 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 ich halte mich zurück. Aber nur der Form halber, also Larry 7, Yacht for Sale, beziehungsweise Yacht nach Liebe im Deutschen.
Love for Sale.
Love for Sale, Entschuldigung. Aus dem Jahr 1996 ist, wie die Larry-Spiele so an sich haben, ein Adventure. Und es gab es auf MS-DOS, Windows und Mac aus. Und sowohl das Spiel als auch, oder ja doch, der schöpferische Vater des Spiels, Al Lowe, hat hier in dem Fall auch das Stück komponiert mit einem Kollegen namens Frank Zottoli. Und entwickelt und gepublished wurde das Ganze von Sierra Online. Wer kennt ihn nicht? Leisure Suit Larry, den schmierigen Adventure-Protagonisten dieser Reihe. Das war der letzte Teil der Serie oder der Reihe. Es gibt 7 Stück, die unter der Regie von Al Lowe entstanden sind. Es sollte eigentlich 1998 noch einen weiteren Teil geben, der Lust im Weltraum heißen sollte. Lust in Space, haha.
Ja.
Wozu es aber nie kam. In Larry 7 wurde allerdings schon ein bisschen darauf hingewiesen.
Wollte ich gerade sagen, das Ende von Larry 7, da wird er nämlich von Außerirdischen entführt.
Genau, und es gab Bereiche im Spiel, die nicht zu betreten waren, wo es dann hieß, dieser Bereich ist für den nächsten Teil
reserviert,
genau. Und es gab dann 2004 nochmal einen Teil, der hieß Magna Cum Laude, an dem Low aber nicht mehr beteiligt war.
Das ist auch kein gutes Spiel.
Genau, war ein ganz anderes Spielprinzip und ja, kam nicht besonders gut weg. Und man spielt hier eben in Larry 7 den besagten Larry, also einen kleinen, schmierigen Kerl im weißen Anzug mit Goldkettchen und schitterem Haar, der mit gepflegtem Altherrenwitz verschiedenste Rätsel und Aufgaben bestehen muss und eigentlich die ganze Zeit nebenbei versucht, irgendwelche Girls rumzukriegen und dabei sich bis auf die Knochen blamiert. Also der klassische Anti-Held, wenn man so will.
Anti-heldiger geht's kaum.
Ja.
Eine der Ladies in dem Teil heißt übrigens Dumi Moore.
Genau, die haben alle, oder viele haben, glaube ich, so.
Die haben alle solche Namen. Ja. Alle haben Namen, die auf damals heiße Celebrity-Ladies angespielt haben, aber alle mit so einem schmierig-sexuellen
Anstrich. Leider,
ich weiß nur noch Dumi Moore.
Ja. Genau, dieser Witz oder dieser Humor in dem Spiel oder der Reihe ist auch so gleichzeitig das markanteste Merkmal. Also wer Al Lowe kennt, der weiß, was für Gags hier gemeint sind. Also die Gags sind ebenso platt wie schlüpfrig. Und vor allem hier in der deutschen Sprachausgabe funktioniert das sehr gut, finde ich. Also es gibt ja auch so Übersetzungen, die dann gar nicht mehr funktionieren im Deutschen. Ich finde, die haben das da eigentlich ganz gut gemacht. Also es gibt es in komplett deutscher Sprachausgabe, was cool ist.
Vor allen Dingen der Titel ist gut übersetzt, finde ich. Also ja, er ist nicht auf einer Yacht, aber er ist auch nicht auf einem Segelschiff.
Ja, das stimmt.
Also Love for Sale, Liebe zu verkaufen, Liebe zum Segeln.
Ja, das stimmt.
Und dann machen wir daraus Yacht nach Liebe, ist schon ganz gut.
Mhm. Genau, also man ist hier auf einem Kreuzfahrtschiff unterwegs und muss, um es kurz zu fassen, einen Wettbewerb gewinnen. In 5 Disziplinen muss man sich mehr oder weniger sportlich betätigen. Und als Gewinn winkt eine Nacht mit der Drallen Captain Thai. Also eine Kapitänin. Und
ist das nicht im Intro, sagt er noch, da guckt er so in die Kamera so ganz verschwörerisch und sagt dann, bevor diese Kreuzfahrt zu Ende ist, wird sie sich mir hemmungslos hingegeben haben. Und dann kriegt er so richtig eine Schelle, so eine Zeichentrick-Comedy-Schelle, wo sein ganzer Kopf sich verformt.
Ja, super. Ja, das ist großartig.
Dieses Spiel ist so, so gut.
Es ist in allen Belangen großartig. Es ist sehr atmosphärisch und zieht einen in so eine sehr plüschige, warme 80er Jahre, 70er, 80er Jahre Kreuzfahrtwelt hinein, also mit viel Gold, Plüsch und Springbrunnen und irgendwelchen Statuen und also sehr, sehr, also grafisch sehr, sehr schön gemacht. Und es ist vor allem gespickt mit vielen coolen Gimmicks. Ich möchte nur das Cybersniff 2000 erwähnen.
Scratch and Sniff.
Genau, also der CD lag eine Pappkarte bei mit verschiedenen Farbfeldern, die für unterschiedliche Situationen
neun Farbfelder,
die für unterschiedliche Situationen in dem Spiel standen und je nachdem, wo man sich befand, musste man eben an einem dieser Felder reiben und dann hat man so einen Geruch freigesetzt und so sollte es dann eben in dem Moment im Spiel auch riechen.
Ja, es gab einmal Kokos, kann ich mich erinnern, und es gab halt auch einer, der nach Scheiße roch, weil seine Kabine halt irgendwie ganz unten im Schiff, da irgendwie bei den Klos für die Angestellten.
Eigentlich muss man es mal wieder spielen.
Es ist so herrlich überdreht doof, dieses Spiel, und Larry ist einfach der absolute Oberloser, aber er ist so sympathisch dabei und er versucht es ja immer wieder und er ist eigentlich auch ein bisschen eklig. Also ein bisschen ist gut. Also eigentlich ist er total eklig. Aber irgendwie will man auch das.
Genau. Also, wenn es ein Spiel gibt, bei dem man riechen möchte, wie es im Spiel ist, dann bei einem möglichst schlüpfrigen Spiel.
Oh ja. Und wie gesagt, dieser Titel stammt aus der Szene beim Purser. Das ist sowas wie ein Zahlmeister im Schiffsjargon. Also der arbeitet da in so einem Foyer, in so einem Entree, sehr opulent mit Springbrunnen.
Und Concierge quasi, so, in einem Hotel wäre es ein Concierge.
Und der
auf dem Loveboat.
Ja, genau. Und der hindert einen im Spiel an verschiedensten Sachen und man muss den eben, wie du gerade schon gesagt hast, Markus, dann mit so Fake-Telefonanrufen versuchen wegzulocken. Und ich würde gerne einmal kurz die deutsche oder einen Teil der deutschen Sprachausgabe einspielen.
Oh ja,
so
bitte.
Ein bisschen den Humor einzufangen.
Oh ja, bitte.
Hier, Purser, was wollen Sie?
Können Sie jemand für mich ausrufen lassen?
Ah, wenn's unbedingt sein muss. Der Name?
Herrn Sifiken.
Tut mir leid, aber an Bord gibt es niemanden mit diesem Namen.
Vorname Ingeville. Oh, schade. Wieder einen guten Witz vermasselt.
Hier, Purser.
Hallo, können Sie jemanden für mich ausrufen?
Oh, wenn's sein muss, der Teilnehmer.
Herrn Schmidt-Ohren.
Netter Versuch, Süßer.
Vorname fängt mit A an.
Bitte zahlen Sie 2,75 für jede weitere Minute.
Läuft Ihr Kühlschrank?
Nein, hier auf dem Schiff wird alles mit Eisbergchips gekühlt.
Nun, warum machen Sie dann...
Purser.
Gibt es hier an Bord ein gutes Frühstück?
Oh, selbstverständlich. Wir sind schließlich ein Luxusdampfer.
Oh, und haben Sie hartgekochte Eier?
Natürlich. Und es hat gar nicht wehgetan.
Ja, aber das muss doch tierisch weh.
So.
Okay, es ist super schlüpfrig, aber es ist auch super witzig. Ja. Ich find's witzig. Vielleicht finde ich es auch nur witzig, weil ich es von früher kenne. Weiß ich nicht genau.
Nee, das ist schon auch witzig. Also wenn man so ein bisschen auf Anarcho-Plattenhumor steht, dann ist das schon witzig, finde ich. Ich glaube auch ohne die eigene nostalgische Brille.
Wie ist es mit Fremdscham-Empfindungen? Muss man da ein bisschen abgehärtet sein oder ist das unproblematisch?
Ich würde sagen, es ist unproblematisch. Und dadurch, dass es Zeichentrick ist, ist es für mich unproblematisch. Ich kann nicht Stromberg gucken, weil ich mich da die ganze Zeit fremd schäme.
Ja, nee, das ist, glaube ich, echt okay.
Aber Larry konnte ich super spielen. Das ist schon okay. Also es ist schon manchmal ein bisschen... Weil er halt echt ein Loser ist.
Ja.
Aber nee, es ist schon okay. Am Ende geht's ja doch immer vermeintlich gut für ihn aus. Also das Coole ist, Philipp, hast du schon mal einen Larry-Teil gespielt? Mhm. Die hören immer auf, am Ende jeden Teils kriegt er die Frau, die er eigentlich das Spiel über immer haben will. Mhm. Und das Folgespiel fängt dann im Schlafzimmer nach der Nacht an und er wird jedes Mal wieder verarscht, weil ja, das Ende ist erstmal gut für ihn, aber es geht dann doch wieder schlecht für ihn aus. Und ich habe Teil 6 gespielt, bei Teil 5 bin ich mir unsicher, aber Teil 6 habe ich definitiv gespielt. Ganz anderer Grafikstil, eher gepixelt. Das ist hier sehr Zeichentrickgrafik. Trotz alledem, auch der 7. Teil fängt wieder genau da an, wo der 6. aufgehört hat.
Großartig, die Szene.
Wie er da durch die Scheibe rollt und der ganze Rücken ist voller Glasscherben. Und er fasst dann, und vor ihm liegt dann ein Foto. Und er hat nur eine Unterhose an. Und dann steckt er sich dieses Foto halt in die Unterhose. Au, am Papier geschnitten.
Trottel.
Das ist so geil.
Ja. Vielleicht wird es nochmal in einer anderen Folge ein bisschen intensiver beleuchtet.
Oh ja, das sollte es unbedingt. Das ist wirklich, wirklich ein fantastisches Spiel.
Vielleicht noch ein, zwei Worte zu Hello. Also das ist ja schon eine echte Größe so, der, wie gesagt, hier als Komponist in Erscheinung tritt. Der ist ja sonst Spieleprogrammierer oder Entwickler oder Autor. Und ganz eigentlich ist er Jazzmusiker und hat als Musiklehrer gearbeitet und viel Saxophon gespielt. Und der ist dann Anfang der 80er Jahre zu Sierra gegangen und hat dort an vielen Produktionen mitgewirkt, von denen Larry, glaube ich, auch so seine bekannteste ist. Und er ist eben bekannt für seinen sehr derben und anzüglichen Humor. Und das Spiel hat auch für den einen oder anderen Skandal gesorgt, als das so rauskam. Also viele Händler wollten es nicht ins Sortiment aufnehmen, weil es einfach zu freizügig war, sage ich mal. Und übrigens war er auch Programmierer bei Police und King's Quest und hat ebenfalls die Musik für Space Quest Themes gemacht. Und soweit ich weiß, hat er sich mittlerweile so ein bisschen aus der Spieleentwicklung zurückgezogen und betreibt eine Humor-Webseite, so wie er sie nennt, also Hello's Humor-Website. Und dort findet man ein riesiges Sammelsurium an mehr oder weniger guten und platten Gags. Und ja, das macht er heutzutage.
Wusstet ihr eigentlich, Larry 7 ist eigentlich Larry 6?
Nee, wusste ich nicht.
Nee.
Weil Hello hat den 3. Teil gemacht. Ich glaube, es war der 3. Teil, den er gemacht hat. Und er hat gesagt, ich mache niemals einen 4. Teil. Und dann hat er einen 5. gemacht.
Das passt dann ja zu seinen Gags.
Das ist alte japanische Tradition, denn 4 ist dort, das klingt genauso wie das Symbol für Tod und deswegen wird das immer übersprungen.
Darum sollte die PlayStation 4 oder gerüchteweise mal irgendwann nicht PlayStation 4 heißen. Hm.
Wir haben auch eine Tradition, nämlich nach unserem 3. Stock kommt meistens das 4. Philippe, bitte.
Philippe.
Hau in die Tasten.
Dann gucken wir mal, wohin es uns jetzt entführt.
Also, ich habe ein paar Ideen.
Ich habe eine Idee.
Mal sehen, ob wir die gleiche Idee haben.
Japano-Rollenspiel.
Habe ich auch dran gedacht. Ich bin ja kein großer Kenner dieser Spiele, aber ich hab an ein sogenanntes JRPG gedacht.
Oh, Tobi, ey, du weißt echt immer so diese Fachausdrücke. Ja, ne? Bist du einfach.
Bist schon vom Fach, ne?
Ja.
Du kennst dich halt aus mit Sport.
Ja, ja. Und ich habe an Super Nintendo gedacht.
Ja, Philippe
schüttelt mit dem Kopf. Also ich habe zumindest an Nintendo gedacht.
Ich verziehe Minen. Ja, Nintendo.
Ja, und
Nintendo-iger geht's kaum.
Ja, und an so kleine
Mario RPG.
Nein.
Ist es ein JRPG?
Ja, nein, ja.
Also der erste Teil ja, der zweite und der dritte nicht und der vierte war wieder. Ha! Okay, also eine vierteilige.
Nein, Quatsch. Blödsinn. J, ja, R, nein, P, ja doch, eigentlich jedes Videospiel wird gepäht und dann G auch, ja.
Also Japan nicht, schon, JRPG, no.
J schon, aber nicht RPG.
Okay.
Einfach G.
Dabei habe ich echt so, ich habe so eine Oberwelt gesehen mit so einem kleinen, niedlichen, linkartigen Figürchen mit großen Augen.
Oberwelt stimmt schon, Link stimmt schon, artig nicht. Also es war nicht einfach nur Link-artig.
So, Secret of Mana ist mir durch den Kopf geflogen.
Ja, aber er hat ja schon Link gesagt, dann müssen wir ja bei Zelda sein.
Guck mal da.
Dann müssen wir bei irgendeinem Zelda-Teil sein. Ja. Und auf dem Super Nintendo gab es nur A Link to the Past.
Aber Super Nintendo war es nicht.
Ach so.
Das hat er verneint.
Ach ja, stimmt, da hat er ja so
Gesicht
das,
so geknautscht.
Da hat er das Gesicht so eklig verzogen.
Ja.
Mir ist ein bisschen schlecht geworden. Ich habe Angst bekommen.
Letztes Mal hatten wir schon Wind Waker, glaube ich, ne? Mhm.
Nein, Wind Waker hat er in der Lieblingsfolge gehabt.
Tatsächlich. Weiß ich gar nicht mehr.
Ich auch nicht.
Ey, so seid ihr informiert, was wir so alles schon gemacht haben, ne?
So innig ist mein Bezug zu Videospielen manchmal. Eins nach dem nächsten.
Ocarina of Time.
Aber sowas von. Mein lieber Herr Gesangsverein.
Bam!
Genau das ist es.
Bam, Margarita,
in your face.
Ey. Das passt auch zu Larry.
Das stimmt. Ich kenne es nicht.
Eigentlich müsste man das mal nachholen irgendwann. Das ist ja irgendwie das Zelda sozusagen. Zusammen mit Zelda 3 auf dem Super Nintendo scheint es das Zelda zu sein. Und ich habe es viel zu wenig gespielt.
Hast du es durchgespielt?
Ich habe noch nie ein Zelda gespielt, übrigens. Hast du schon mal ein Zelda durchgespielt?
Durchgespielt nicht, nein.
Aber angespielt habe ich auch schon mal.
Nee, nicht angespielt. Ich habe A Link to the Past, habe ich schon richtig gespielt. Und dann denkst du, du bist fast durch und dann kommst du in die zweite Welt und du denkst so, was? Alter Schwede, das geht noch viel, 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 viel weiter.
Mhm. Ich habe das auf dem NES mal ein bisschen mehr als nur angespielt.
Auf dem NES ist das auch schon krass.
Mhm.
Das erste, also nicht Link, Zelda 2, sondern
genau.
So richtig.
The Legend of Zelda, ja.
Mhm. Oh, das ist wirklich krass.
War das das Goldene?
Mhm. Ja. Genau. Link war Silber.
Ja.
Ja, und dann ging es auf dem Super Nintendo weiter. Ocarina of Time. Also
ja.
Viel muss man dazu nicht an Worten verlieren. Ist es schon recht bekannt. Koji Kondo zeichnet sich für die Musik verantwortlich. Erschienen ist es Ende 98 auf dem N64. Hatte dann Neuerscheinungen auf dem GameCube und auf der Wii. Also nicht Neuerscheinungen, sondern Wiederveröffentlichungen.
Gab es auch auf dem DS oder 3DS.
3DS, genau.
Da habe ich schon ein paar Mal vorgestanden und wollte es mir kaufen.
Sieht auch noch mal ein bisschen hübscher aus als auf dem N64. Also da sind die Modelle noch ein bisschen abgerundeter, nicht so superkantig, nicht so hölzern.
Mhm.
Und die Texturen auch noch mal ein bisschen weicher. Das Spiel war ein Oberbrecher, also 256 Mbit. Viel größer kann ein N64-Modul gar nicht werden. Höchstens Resident Evil 2 oder so. Mit all den Filmen und gerenderten Hintergründen. Wobei Zelda ja genauso ganz, ganz, ganz viele vorgerenderte Hintergründe hat, um die Rechenleistung so ein bisschen zu schonen, aber trotzdem eine hübsche Welt zu haben. Und dann hat man den jungen Link, den älteren Link, Zeitreisen, große Oberwelten, Dungeons, das, was man von Zelda ohnehin schon kennt und noch viel, viel mehr. Also ein total vertieftes Spielprinzip. Dieses Stück habe ich gewählt, weil man anhand dieses Stücks total gut die Überlegungen von Komponisten anhand von Musiktheorie verdeutlichen kann.
Oh, also, jetzt
bin ich gespannt.
Jetzt Dr. Music referiert wieder.
Vorhin hatten wir schon den Begriff Moll und Mollig. Da hat Tobi sich als großer Mollkenner gezeigt. Und Moll und Dur ist gar nicht so alt. Das gibt's eher so seit, sagen wir mal, Ende des Mittelalters, Anfang des Barocks. Davor gab's viel, viel mehr andere Tonarten oder Tonleitern. Also danach hat sich diese europäische westliche Musik eben in Dur, fröhlich, tralala, und Moll eher gedrückt oder traurig oder getragen aufgeteilt. Und dann gab's eben diese beiden Geschlechter sozusagen. Aber vorher gab's ganz viel, viel mehr Möglichkeiten. Das hört man auf Mittelaltermärkten zum Beispiel, wenn da irgendwelche Schalmeien oder Dudelsäcke was spielen.
Schrecklich. Ich hasse es.
Sei doch mal nicht so.
Das finde ich ganz, ganz schrecklich.
Da gibt es ganz andere Tonarten, die funktionieren auch gar nicht so, wie wir es gewohnt sind. Da weichen einzelne Töne von den Skalen ab, die wir so kennen.
Das hat man bei dem Stück gemerkt.
Ja, ne?
Die Hauptmelodie klang, als wenn sie falsch gespielt würde. Für unsere Pop, Rock und meine Metal gestählten Ohren.
Metal ist da noch ein bisschen freier. Also manchmal sagt Metal, scheiß auf Moll, das ist mir noch nicht dunkel genug, wir nehmen jetzt phrygisch. Und dann wird einfach nur auf die Tonart eingeprügelt, bis sie hart genug ist. Und
ja, dann bist du aber schon eher im keine Ahnung, Black Metal oder...
Nicht unbedingt, nee. Also ganz, ganz viel Metallica und so ist auch phrygisch. Da hat man den zweiten Ton nochmal ein bisschen runtergesetzt und dann wechselt man zwischen dem ersten und dem zweiten Ton und dann ist alles super tief und
na gut, okay.
Super düster und so.
Okay, bei Metallica bin ich noch dabei.
Und bei dem Stück war es aber genau umgekehrt. Also Dur war gar nicht hell und fröhlich genug. Da hat man einen Ton so überhöht, und zwar der dritte aus der Hauptmelodie, dass er gar nicht in unsere Dur-Tonleiter passt, sondern nochmal strahlender, heller, leichter, ätherischer, sphärischer wird. Und diese Stimmung, diese Oberwelt-Stimmung, diese sonnige, elfenhafte Stimmung, die sollte dadurch rübergebracht werden. Aber auch so ein bisschen dieses in alten Zeiten sein. Mhm. Also es ist alles sehr ländlich und rustikal und so.
Ja, die Flöte, ne?
So ein bisschen. Genau, genau.
Die Ocarina wahrscheinlich, ne?
In dem Spiel gibt es das auch als Ocarina-Version, weil das da auch ein Zauber ist. Und in dem Fall ist es so eine Art Panflöte oder so. Also jetzt in der orchestrierten Version.
Mm. Mm, okay. Ja.
Also so eine zu alten Zeiten zurückführende Melodieführung ist es, die auch sehr hell und entrückt ist. Und da merkt man, jo, da wollte der Komponist diese Stimmung rüberbringen. Und dann hat er ganz tief im Werkzeugkasten eines Komponisten rumgekramt und rumgewühlt und das hervorgeholt.
Du bist ja Zelda-Freund und Kenner. Ist das eines der besten oder besseren Zeldas?
Es ist schon mit das Beste. Wie gesagt, beschämend, dass ich es viel zu wenig gespielt habe. Da muss ich noch ganz schön ran, aber es soll mit eins der Besten sein. So viel zur Musiktheorie. Jetzt wird es wieder etwas lockerer, vermute ich mal. Worauf dürfen wir uns jetzt freuen?
Okay, mein zweites Stück.
Schönes Stück.
Ja, habt ihr eine Idee?
Ich habe nur wilde Verknüpfungen in meinem Kopf, die so nicht stimmen können.
Was für Verknüpfungen, die nicht stimmen können? Jetzt machst du mich neugierig.
Es klingt so, als hätte ein 90er Jahre Dance Act sich gedacht, lass uns in die Zukunft reisen und uns anhören, wie Muse klingen werden in ihrer Post-Rock-Phase, in der sie so klingen oder sich Anleihen von ABBA suchen.
Oh, jetzt. Boah.
Anleihenception. Also, da ist schon dieser gewisse Disco, treibende Disco-Beat.
Ja, voll. Das stimmt. Könnte auch Maiden sein.
Auch. Also, Maiden und ABBA.
Ja, klar.
Quasi.
Dieses Galoppartige.
Ja, das ist es, was mir so durch den Kopf ging. Deswegen bin ich nicht weggekommen von Disco-Kugeln und blitzenden bunten Lichtern.
Ich finde auch, der Anfang des Stücks, der ist tatsächlich so, dass du denkst, ja, da könnte ich mir so ein früh 90er, spät 80er so ein Club vorstellen. Aber im weiteren Verlauf verändert der sich so ein bisschen. Und ja, genau. Also das finde ich, also, ja gut, ich habe mir auch ausgesucht, ich muss ihn ja gut finden. Tobi.
Ich kenne das auf jeden Fall. Die ganze Zeit mich schon gewunden und.
Ja, du hast dich in der Tat gewunden und eine Falte zwischen deinen Augenbrauen ist wieder sehr, sehr tief geworden.
Ja, es liegt mir quasi auf der Zunge. Allerdings nicht diese Version. Ich glaube, was mir da eher noch so im Kopf rumschwirrt, ist eine Version auf einem anderen System.
Mhm.
Also ich habe zwei Genres vor Augen. Das eine ist so ein R-Type-artiges Schmapp. Das würde gut passen.
Ja, würde super passen.
Run and Gun passt auch wunderbar.
Ja, da bist du schon näher dran.
Und ich glaube, und jetzt steche ich einfach mal ins Blaue, sagt man das so. Ist ja auch schon spät, es geht so auf Mitternacht zu. Liege ich da richtig?
Ja, ja, du bist gar nicht schlecht.
Okay, es ist Midnight Resistance.
Ja, es ist tatsächlich. Alter Schwede, Respekt.
Ja.
Respekt dafür, dass du das erkannt hast, denn das war die Mega Drive-Version des Midnight Resistance Main Theme.
Ich bin sozialisiert mit der C64-Version beziehungsweise mit der Amiga-Fassung.
Genau. Und die Amiga-Fassung, die klingt nämlich folgendermaßen. Die spiele ich euch jetzt mal ein.
Läufiger gewesen. Klingt nicht ganz so aber-esk.
Ja, Tobi, Midnight Resistance. Du kennst eher die Amiga-Version, darum bin ich schon halbwegs begeistert oder auch ein bisschen beeindruckt, dass du tatsächlich das erkannt hast, obwohl es die Mega Drive-Version war. Also, ja, ich habe ja auch ein bisschen geschummelt. Ich habe die Amiga-Version ja auch nochmal eingespielt. Aber ich habe hauptsächlich die Mega Drive-Version ausgesucht. Zum einen, weil ich ja schon ein Amiga-Stück hatte. Und zum anderen, weil die halt so super geil schmissig ist, weil die so richtig nach vorne geht. Und ja, die klingt am Anfang so ein bisschen cheesy nach früh 90er Club, aber irgendwie ist das auch ganz geil.
Ja, und auch eines der wenigen Momente, wo der Amiga mal zurücktreten kann. Also ansonsten würde ich dem ja immer den Vorzug geben. In dem Fall, muss ich sagen, hat der Mega Drive auf jeden Fall, wie du sagst, ein bisschen mehr Schmiss.
Ja, finde ich nämlich auch. Und das Ganze heißt, also der Track heißt Flood of Power, BGM 1. Also Flood of Power. Die Komponisten, das war ein ganzer Bunch an Leuten. Ich weiß nicht genau, wer das hier komponiert hat, wie oft bei diesen Spielen damals. Also im Ursprung ist es ein Arcade-Spiel, ein Run and Gun, wie du schon gesagt hast, von Data East. Und kam 1989 in die Arcades. Die Amiga-Version ist 1990 erschienen. Die Mega Drive-Version ist 1991 erschienen. Die Arcade, die Originalmusik. Ich habe zig Namen. Azusa Hara, Tatsuya Kiyuchi, Hitomi Komatsu und Hiroaki Yoshida. Das waren die Leute, die an der Arcade-Musik gearbeitet haben. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wer genau diese Musik gemacht, also diesen Track gemacht hat. Wie gesagt, das war ja oft bei alten Spielen so, du kannst es einfach nicht mehr vernünftig nachvollziehen. Die Komponisten bzw. die Arrangeure der Mega Drive-Version waren dann wiederum Hitoshi Sakimoto und Shogo Sakai. Oh, das waren dann tatsächlich nur zwei. Das Spiel an sich, Philippe, kennst du das?
Nee. Run and Gun, habt ihr gesagt, ne?
Genau, so ein Run and Gun ist so, ja, so ein bisschen wie Contra, würde ich so am ehesten noch mit vergleichen.
Ja.
Ist schon Contra-Rip-Off so ein bisschen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau, wie wir das damals gespielt haben. Also ich habe es viel und gerne gespielt.
Ich auch, ja.
Das Ding ist aber, eigentlich brauchst du da so ein Rädchen für, weil du in 8 Richtungen schießen kannst und mit einem Joystick, mit nur einem Stick, musst du dich halt bewegen. Aber du musst auch in 8 Richtungen schießen. Ich habe keine Ahnung mehr, wie wir das damals gespielt haben. Aber ich habe es gespielt, ich habe viel gespielt und ich bin der Meinung, ich habe es auch mal durchgespielt.
Man musste doch auch irgendwie so Menschen befreien oder sowas?
Das weiß ich nicht mehr. Du hast auf jeden Fall, wenn du die Gegner abgeschossen hast, kam da Schlüssel raus mit so roten.
Genau, und ich glaube, am Ende jedes Levels konntest du so hinter so in, oder in so riesigen Glaskartuschen eingesperrte Familienmitglieder sogar. Oder
ja, das kann sein, ja.
Und du konntest Waffen kaufen.
Genau, mit diesen Schlüsseln.
Genau, Flammenwerfer und solche Dinge.
Genau, und drei in, schießen in drei Richtungen und solche Sachen. Das war schon ein cooles Spiel.
Ja, zu zweit konnte man spielen.
Mhm, genau. Mhm. Zu zweit simultan auf dem Amiga, auf dem Mega Drive glaube ich nicht. Also dieses, diese ganzen Leute, die da dran mitgearbeitet haben, also ich habe zu so ein paar Leuten ein bisschen was rausfinden können. Der Hiroaki Yoshida, der war Komponist und Sounddesigner, hat Ewigkeiten für Data East gearbeitet, hat für fast alle deren Arcade-Spiele die Musik gemacht. Der hat ganz viel mit Azusa Hara zusammengearbeitet. Die haben fast alles zusammen gemacht. Der Yoshida spielt, das fand ich ganz witzig, der spielt derzeit Gitarre in der Band Gammadelic. Und das ist eine Band, die besteht aus im Großen und Ganzen aus ehemaligen Mitarbeitern von Data East.
Mhm, witzig.
Genau. Der Azusa, der, ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob es ein Mann oder eine Frau ist, wenn ich jetzt nur den Namen lese. Azusa Hara ist übrigens Mitte der 90er, wahrscheinlich 93 an Krebs gestorben. Ich habe es nicht genau gefunden, wann der genau gestorben ist. Und der Hitoshi Sakimoto, der Komponist oder Arrangeur der Mega Drive-Version, der arbeitete an Final Fantasy Tactics, an Final Fantasy 12 hat er gearbeitet, hat Soundtracks für über 70 Spiele komponiert, für 40 arrangiert und ja, und der andere Kollege, der am Mega Drive beteiligt war, der Shogo Sakai, wurde 97 Hauptkomponist bei Data East und normalerweise bestand seine Hauptaufgabe darin, Arcade-Musik in Musik fürs NES umzuwandeln. Mhm. Ab da machte er dann auch originale Musik. Der gute Mann blieb bis 93 bei Data East und machte da Musik für Plattformen wie das NES, das Mega Drive, / Genesis und auch das TurboGrafx-16. Und der wurde dann ab 96 Komponist für Hell Laboratory. Die hatten wir auch schon mal.
Mhm. Richtig, ja.
Die haben doch Kirby gemacht.
Mhm. Stimmt, ja klar.
Ne? War mir doch so. Und der schreibt tatsächlich bis heute Musik bei Hell. Ein Trivia habe ich noch gefunden. Im Film Robocop 2 von 1990 steht in einer Arcade ein Midnight Resistance Automat. Hm. Und das Arcade-Spiel Robocop 2 ist von Data East.
Ah, okay. Hm.
Also
Self-Promotion.
Genau, quasi. Das Ding hat auch einen Award bekommen. Im Amiga 191 war es auf Platz 4 der besten Action-Games 1990.
Mhm. Ja, also wie gesagt, ich mochte das auch. Gutes Spiel, cooler Track.
Ja, ich habe es ewig nicht gespielt. Wie gesagt, ich kann nicht mehr sagen, ich kann mir irgendwie nicht mehr vorstellen, wie wir das damals vernünftig gespielt haben. Vor allem hatte der Amiga ja auch nur einen Button.
Mhm. Wie hast denn du da laufen, anhalten.
Ich weiß es nicht mehr. Ich,
Feuerknopf und
du konntest
rühren.
Du konntest dich auch hinlegen.
Ja, ja.
Und springen und solche Geschichten.
Genau, das war sehr kontraartig. Da
genau. Kann
sich auch hinlegen, ne?
Genau.
Ja, keine Ahnung. Gab es da nicht sogar ein Vehikel, auf dem man fahren konnte? Jeeps oder so?
Am Anfang fährst du auf einem Jeep.
Ja, ne?
Der von so einer blonden Lady gesteuert wird mit langem wallenden Haar und dann geht's halt los.
Ich glaube, man ist es nicht sogar so, dass man halt alleine ein und zu zweit dann ein Brüderpaar spielt, was deine Familie befreien muss aus den Fängen des Bösen?
Ich glaube, da hast du recht.
Ich meine auch.
Naja. Ich kann mich nur noch sehr dunkel daran erinnern. Ich weiß noch, dass ich mal mit meinem Kumpel aus der Ausbildung, dem Marius, da habe ich bei dem übernachtet. Grüße gehen übrigens raus.
Auf jeden Fall.
Und da haben wir das bei dem auf dem Amiga gespielt. Mhm. Da kann ich mich auch noch dran erinnern.
Ich werde das auch mal wieder rausgraben, jetzt wo du das heute mal, wo du mich heute mal wieder drauf gebracht hast.
Die Amiga-Version oder die fürs Mega Drive?
Weiß ich nicht, mal gucken. Vermutlich Mega Drive. Hat mir der Sound besser gefallen.
Ich bin gespannt. Berichte mal.
Ja.
Ja, ich gebe wieder ab.
Ja.
Tobi, letzter Track.
Genau, ihr habt euch ja gerade schon so schön zurückgelehnt. Ihr könnt eigentlich gleich so bleiben, denn es wird wieder relativ entspannt. Thank you.
das ja mal geil.
Das glaube ich, schönste Loop der Musikgeschichte.
Oder stapelst du jetzt aber ganz schön hoch. Also wenn das ein bisschen knackigeren Beat gehabt hätte, dann hätte ich gedacht, das wäre von Gorillaz oder so. Mhm. Ich war irgendwie an so eine Band erinnert. So Fatboy Slim oder Gorillaz oder so Crossover quasi in solche Bereiche machen.
Also so
Big Beat hat ein bisschen gefehlt.
Genau,
ne?
Big Beat war so das, woran ich gedacht habe. Ab Fatboy Slim bin ich dabei und wer auf so Musik steht, der wird bei United Future Organization oder The Cinematic Orchestra fündig. Die haben so loopige Sachen, die total laid back sind, Jazz-Anklänge haben und unterlegen die mit solchen Beats und dann wird das collagenartig immer weiter ausgemalt und dann kommen hier die Streicher irgendwie ganz fett drüber gelegt.
Das mag ich an dem Stück auch so gerne, so nach einer Minute oder so. Das ist ja sehr, sehr, es wiederholt sich ja sehr stark und dann irgendwann aber kommen so nach einer Minute diese Flächen so rein und dann wird es eigentlich erst, entfaltet es sich so richtig und ich habe das, als ich es rausgesucht habe, auf Kopfhörern gehört und das im Loop und das, ich habe dann unbewusst festgestellt, also nach einer halben Stunde oder so lief es immer noch irgendwie, es hat mich überhaupt nicht gestört, es war total unaufdringlich, nebenbei so noch irgendwelche anderen Dinge gemacht. Hat jemand Ideen?
Also es ist für deine Verhältnisse verdammt modern.
Mhm. Mhm. Stimmt, ja.
Casino Manager 2018.
Fast. 2017.
Also was ist das für dieses Zupfinstrument, was da gespielt hat?
Das klingt sehr englisch, finde ich.
Das klang für mich fast schon nach sowas wie Civilization oder Age of Empires, aber der Beat und dieses Jazzige passen dann natürlich überhaupt nicht zu. Mhm. Wobei du bei Civilization natürlich irgendwann auch in so einer Zeit bist, das spielt dann auch, ja, du bist ja auch irgendwann in so einer du bist dann ja auch irgendwann in so einer industriellen Zeit, da würde es dann vielleicht wieder doch passen. Mhm. Aber ich denke mal nicht, dass es ein Civilization-Teil ist.
Nee.
Aber
ich finde auch, dass das Stück wenig Aufschluss auf das Spiel oder Genre gibt.
Na toll.
Ja, leider ist es so.
Ist das ein sehr bekanntes Spiel?
Ziemlich, ja.
Kennen wir das?
Ja.
Haben wir das schon mal gespielt?
Das weiß ich nicht. Kennt es auf jeden Fall. Ist eine Reihe, das kann ich sagen. Die kennt jeder.
Super Mario.
Ja. Also die kennt wirklich jeder. Ob ihr jetzt den Teil schon mal gespielt habt, weiß ich nicht. Es ist, glaube ich, das modernste Stück, das ich jemals hier in so einer Folge besprochen habe.
Ja, mit einigem Abstand garantiert.
Ist von 2001.
Ah, okay, da muss ich wieder zurückrudern.
So, was hat's denn?
Nix weiter. Aber ich habe angefangen bei 2015 rumzukramen.
Okay. Nee, ist schon ein paar Jährchen schon mehr. Ist das Titelthema des Spiels? PS2, 3 und 4, Windows, Xbox.
Hat das irgendwas mit Geheimagenten zu tun?
Ja, ich hab auch so an so Bond-Anleihen zwischendurch gedacht.
Nee, nicht wirklich. Also es ist gemein, weil es gibt wenig Aufschluss.
Du bist so gemein.
Tatsächlich. Also, ja, nee.
Boah.
Also eine Reihe, das ist der dritte Teil, das kann ich verraten. Und die kennt jeder, die Reihe.
PlayStation 2, 3, 4, die Reihe kennt jeder.
Und Xbox und PC.
Mhm.
Also das ist ja auch nochmal interessant. Es ist also nicht Sony-exklusiv. Mhm. Also God of War können wir rausnehmen.
Beispielsweise.
Oder und in diesem Teil der Serie, das hat so eine kleine Revolution stattgefunden, da wurde das Spielprinzip so ein bisschen verändert. Also das war Teil 1 und 2 anders als ab diesem dritten Teil. Da gab es so einen kleinen Twist in der Spielmechanik.
Hey.
Soll ich es auflösen?
Oh ja, bitte.
Okay. Es ist GTA 3. Grand Theft Auto Teil 3.
Ah, okay, ja.
Nee. Das ist das Titelstück.
Mhm. Und what? Die ersten beiden spielte man ja aus der Vogelperspektive und ab dem dritten gab es eben diese 3D-Geschichten.
Ich wollte tatsächlich GTA London sagen.
Ja, ich glaube, das kennt aber tatsächlich jeder. Also die Reihe kennt wirklich jeder.
Würde ich auch sagen.
Für die, die es nicht kennen, also ja, GTA, Grand Theft Auto. Entwickler Rockstar Games kennt, glaube ich, auch jeder. Gepublished von Rockstar North.
Ja, das sind die Entwickler dieser Tischtennis-Simulation. Die
ganz genau.
Unter anderem.
Die Composer sind Craig.
Die soll übrigens sogar gut sein.
Ja, die ist richtig gut.
Composer sind Craig Connor und Stuart Ross. Habe ich noch nie gehört. Ja, wie gesagt, also diese Reihe sollte wirklich jeder kennen. Ich sag nur Vice City, San Andreas, man schon mal gehört. Das ist
4 und 5, sage ich jetzt mal.
Ja, aber die sind natürlich nicht so tragend wie die anderen beiden. Genau, dieser dritte Teil ist eben Auftakt dieser Trilogie, die mit Vice City und San Andreas fortgesetzt wird und zum anderen eben auch der erste Teil, der diese klassische Vogelperspektive abgelöst hat und dann die 3D-Grafik eingeführt hat. Wahlweise konnte man allerdings in den alten Modus nochmal zurückswitchen.
Mhm.
Wusste ich gar nicht.
Wusste ich auch nicht.
Habe ich natürlich auch nicht gemacht. Und man spielt in Liberty City, also einen Kleinkriminellen, einen Gangster in der fiktiven Stadt Liberty City. Einen namenlosen Gangster übrigens, der Aufträge annimmt von verschiedenen Organisationen, also in dem Fall irgendwelchen Syndikaten, Mafia, Triaden, sowas. Und diese Aufträge werden dann immer anspruchsvoller im Laufe des Spiels. Und man steigt dann innerhalb dieser Organisation auf und es entwickelt sich so eine, ja, schon so eine richtige Story irgendwie. Dann sind plötzlich irgendwelche Charaktere vernetzt und treten öfter mal auf und so. Also schon, ja, wird schon ein bisschen größer noch. Und in San Andreas übrigens wird dann in einem Cameo-Auftritt des Protagonisten erst klar, dass dieser Typ Claude heißt übrigens.
Mhm.
Und über die Composer habe ich ehrlich gesagt nicht besonders viel rausfinden können. Also das sind zwei Typen, wie gesagt. Die beiden sind auch teilweise für die Radiosongs. Also man kann ja in GTA, vielleicht muss ich jetzt nochmal ganz kurz erwähnen, also GTA ist ja so eine Mischung aus Third-Person-Shooter und Autorennen so ein bisschen. Oder Autofahren, Autorennen wäre falsch, Autofahren. Und
Open World,
Adventure-Elemente so ein bisschen, Action, ja. Adventure-ig.
Man hat schon seine Missionen,
man hat schon so Quests besucht, irgendwie, ja. Ne? So Side-Quests, ja. Und einen Hauptstrang so. Genau, die Besonderheit ist eigentlich, was es so cool macht, ist ja, dass man eben, also da in dieser Open World rumrennt in einer Stadt und im Prinzip jedes Fahrzeug, das einem begegnet, fahren kann, indem man es einfach anhält, den Fahrer rausschmeißt und sich selbst in die Karre reinsetzt und dann damit rumfährt.
Manche fahren aber auch einfach weg.
Manche fahren auch weg, richtig?
Oder hauen dich um.
Das ist dann sehr, sehr frech.
Aber das macht schon Bock. Und jede Karre hat dann eben so unterschiedliche Eigenschaften. Schnell, langsam, groß, klein und so weiter.
Brennt später, schneller.
Genau.
Brennt langsamer.
Später Hubschrauber, Boote, all sowas. Zumindest kann man in diesen Autos Radio hören. Und da gibt es ein Dutzend Radiosender, die man auswählen kann. Teilweise mit Songs echter Interpreten, die man so kennt, also aus den verschiedensten Genres. Einige kennt man davon, sind Klassiker, andere sind extra für das Spiel komponiert worden. Und zumindest waren diese beiden Composer an der Auswahl dieser Songs und an der teilweise Erstellung dieser Titel mitverantwortlich. Und ja, ich finde das Stück voll geil. Also das ist eines meiner absoluten Lieblingsstücke. So ist, wie gesagt, ein total unaufdringliches Loop. So, ich habe das Anfang der 2000er viel auf dem PC gezockt. Und das hat mich da schon echt gecatcht so und hör's mir immer noch gerne an.
Ja, aber gut.
Kann man auch als Nicht-Videospiel-Fan, also wenn irgendwer so gar keinen Bock auf Videospiele hat und zufällig zuhört, weil er gerade vorbeiläuft am Podcast, kann man sich auch
anhören. Soll's ja auch geben, diese
Ja, klar, gibt's ständig.
Ja, jeder hat so seine Schwächen. Ja. Jeder hat seine dunklen Seiten und Leichen im Keller.
Zum Beispiel Nicht-Videospiele zu spielen.
Ja.
Was für schlimme Menschen.
Da wollen wir gar nicht weiter drüber nachdenken.
Genau, schnell weiter.
Schnell weiter.
Philippe.
Bewegen wir uns weiter im Text. Was kann ich hier anbieten?
Groovy.
Groovy. Das könnte direkt von der Bully-Paraden-Band stammen. Das Song. Oder man kann sich Uma Thurman und ja. John Travolta genau. vorstellen.
War ich habe allererst
sofort an Tarantino gedacht. Sofort. Erste Assoziation.
Oh Menno, jetzt hast du es erraten. Tarantino, das Spiel.
Also ich habe eine Assoziation, also ich habe irgendwie ein Spiel im Kopf, aber ich glaube nicht, dass es das ist. Ich weiß nicht, ob Philippe das überhaupt kennt.
Geht mir genauso. Ich habe auch ein Spiel im Kopf, was mich spontan daran erinnert.
Letztes Mal habe ich ja auch Songs vorgespielt von Spielen, von denen ich beim Vorspielen noch nicht mal wusste, dass es die gibt.
Also ich bin irgendwie in den 60er Jahren unterwegs.
Aus der Zeit ist auch das Spiel. Nein.
Und wenn du jetzt sagst, es ist kein Ego-Shooter, dann
hat er
bin
das
ich
gesagt?
Raus. Nee, wenn du es jetzt gleich sagst, dann bin ich raus.
Es ist nicht Perfect Dark. Nein, es ist kein Ego-Shooter.
Okay, Mist. Dann bin ich raus. Ich habe kurz an No One Lives Forever
gedacht. Ja, an das habe ich auch gedacht.
Kate Archer.
Das hätte ich nicht gewusst, wie die heißt, aber an das habe ich auch gedacht.
Das klingt so nach Austin Powers.
Ja, genau. An das dachte ich gerade. Perfect Dark ist der Nachfolger von GoldenEye.
Boah.
Nee, ich weiß es überhaupt nicht.
Das Spiel spielt in der Zukunft.
Oh.
Das Spiel. Von dem Zeitpunkt an dem es programmiert wurde.
Wenn es in den 30er Jahren programmiert wurde, könnte es doch in den 60ern spielen.
Ja, das stimmt. Das ist das
also
könnte.
Spielt es von unserer Position aus schon wieder in der Vergangenheit.
Ja.
Wir sind jetzt im Jetzt.
Wir sind jetzt in der Zukunft der Zukunft.
Aber wann ist das morgen eigentlich jetzt? Schon bald.
Wer den Film errät, darf es gerne in die Kommentare schreiben.
Ja, der kriegt irgendwas.
Einen warmen Händedruck, wenn man das wieder darf.
Vielleicht.
Jetzt wäre das tatsächlich sogar ein Preis.
Ja.
Mal wieder Leuten die Hand zu geben.
Ich habe, wie gesagt, überhaupt keine Idee, weder Genre noch Plattform oder irgendwas.
Ich sag mal PlayStation 3.
Nein.
Dann PC.
Ja, mit PlayStation 3 bist du ein bisschen weit.
PlayStation 2?
Nein.
1? Echt, das ist aber PlayStation 1?
Ich meine ja.
Okay, das klingt irgendwie so gut. Also,
so als wäre es nicht totkomprimiert.
Da sind wir schon ein paar Mal drauf reingefallen. Ich erinnere mich an diesen Waterworld Soundtrack vom Super Nintendo.
Vom Super Nintendo.
Ja, das war ja auch deiner. Da glaubt ja auch keiner, dass du sowas nimmst. Du kennst ja nur 4 Spiele auf dem Super Nintendo. Das haben wir damals ja schon festgestellt.
Ja, das stimmt. Also Action-Adventure. Damit kann man so ziemlich alles erschlagen.
Genau. Ober-Kategorie Action-Adventure.
Okay, also wir sind auf der PlayStation 1 unterwegs, aber auch auf dem PC.
Mhm. Auf dem PC habe ich es da tatsächlich auch ein bisschen gespielt, aber nicht besonders weit. Aber viel.
Wir sind irgendwie in dem Bereich Action-Adventure, irgendwie, aber nicht so richtig.
Ja.
Und wird hier Tarantino bewusst zitiert, weil das Spiel so ein bisschen in die Richtung des Humors geht oder sowas?
Bewusst sowieso nicht.
Oh,
nicht
in Richtung des Humors. Vielleicht.
Aber dann unterbewusst. PlayStation 1 hätte doch noch nicht Tarantino zitiert, das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, Pulp Fiction und From Dusk Till Dawn ist doch schon.
Reservoir
From Dusk Till Dawn ist nicht von Tarantino.
Aber da hat er mitgewirkt.
Nee, aber es klingt auch so ein bisschen. Also ich habe am Anfang an diesen Tito.
In Tarantula.
Habe mich da auch so ein bisschen dran erinnert zumindest.
Also das ist kein schön. Rennspiel. Fährt man auch Auto?
Ja.
Gibt es ein
Driver Augen? San Francisco.
Nein.
Gibt es ein Augenzwinkern?
Das ist ein Augenzwinkern quasi, ja.
Also es ist kein Rennspiel per.
Nein.
Also es ist, aber man fährt auch Auto.
Ja.
Ist aber nicht GTA, oder?
Doch. Okay. Ah. Und zwar der zweite Teil.
Quatsch. Wie geil.
Schön, oder?
Echt.
Das ist doch mal. Also ich spiele das mal von Anfang an.
Gott sei Dank habe ich nicht behauptet, ich hätte Teil 2 gespielt.
Achtung.
Fantastic Medium Wave.
Very good. That's done. That's got need my advertisements. Okay. Special price cabbage, 2 for $4. I bought 1 supply this morning only. It's very good for digestion, makes you do all kinds of lifting things with your butt. My tape machine's broken. This is not good. Okay, this never work. I break his legs, this bastard give me this piece of shit to get out. It's working now. This very good. Here we having now with radio. This announcement, I must give you an announcement, okay? This is, has anyone seen Green Silverado stolen from outside my house 10 o'clock last night? I was little drunk and forgot where I left. It could be anywhere. What? Hey, come on. What do you want? I'm on the air right now. What are you asking me what question? Forget it. Forget the last message. We found the car. Okay. Requests. Well, Boris Smirsch was 12 today. Happy birthday, Boris! He got computer game and cake. Hey, Boris. Boris, sell the game, eat the cake.
KGBH, der russische Mafia-Radiosender in GTA 2, den man auch tatsächlich nur in einer bestimmten Region der Map hören kann. Mhm. Und danach lässt der Empfang nach.
Super.
Und wie man schon gehört hat, also die versuchen mit einer alten Tonbandmaschine zu senden und die geht kaputt und das Personal verpisst sich ständig und so läuft das dann in dem Radiosender. Es lohnt sich auch, das einfach so zu hören, selbst wenn man kein Videospieler ist. Es ist quasi ein Comedy-Programm in sich mit ein paar netten Songs. Der Song, den wir da gerade gehört haben, nennt sich Cow Tastes Good.
Okay.
Und
finde ich mal falsch.
Für die Auswahl der Musik und für die Komposition hat sich Colin Anderson mitverantwortlich gezeigt. Also er war mitverantwortlich. Mhm. Und diese Idee zu den Radiosendern, die gab es gar nicht von vornherein. Da saß er mit einem Kollegen zusammen und die haben sich immer so Entwürfe für Songs angehört. Die sollten dann mit MIDI-Instrumenten irgendwo anfangen, irgendwo aufhören, zack, nächster Song und dann läuft's so weiter. Und dann haben sie gedacht, ach Mensch, so von der Komposition her klingt das jetzt eher so nach Pop. Und der nächste Entwurf, den du da hast, das klingt eher so nach Dance. Und der nächste Entwurf, das klingt so nach Techno. Und dann, ach Mensch, das ist noch so ein Song, der wie Pop klingt. Die kann man ja irgendwie so ein bisschen zusammenfassen, die andere kann man zusammenfassen. Und was wäre eigentlich, wenn man daraus Radiosender macht? Und dann wurden die Augen plötzlich ganz groß bei den beiden und dann fingen sie an rumzuspinnen und dann entstand immer mehr drumherum, bis so ein Sender wirklich seinen eigenen Charakter hatte und dann eben.
Ja, das ist auch echt cool.
Ja.
Mit eigenen Moderatoren und so, ne?
Mit eigenen Moderatoren, mit einem eigenen Stil. Dann hast du die Rednecks, die voll auf Elvis abfahren und total religiös sind. Dann hast du eben diese dauerimprovisierenden Russen.
Und wenn du dann in die Karren einsteigst, ja, dann haben die ja auch schon einen Sender meistens am Laufen, wenn man losfährt.
Genau, die Karren gehören eigentlich zu den Banden oder zu den Organisationen und da gibt es sogar ein Ansehenssystem, schon in GTA 2, dass man, wenn man zu viele Karren von einer Bande, von einer Gang klaut, dass man bei denen im Ansehen sinkt.
Ah, okay.
Und die Sender der jeweiligen Gang oder der Haussender ist immer voreingestellt. Und ja, das war einer der Sender, die ich am häufigsten gehört habe und fand ich großartig.
Ja.
Konnte ich mir immer wieder so anhören. 12 Minuten kann man da immer reinlauschen.
Cool.
War großartig.
Ich habe die tatsächlich nie gespielt, die ersten beiden Teile.
Ich habe das erste ein bisschen gespielt.
Macht das denn Spaß noch, wenn man die anderen?
Ich weiß nicht, ob es heute noch Spaß macht. Ich habe es halt damals gespielt. Also wir haben es mal auf irgendeiner LAN-Party wurde das tatsächlich mal gespielt gegeneinander. Das war damals schon ganz witzig. Ich, wie gesagt, keine Ahnung, ob das heute noch. Es ist ja doch schon ein bisschen angestaubt mittlerweile. Ne?
Wenn man es minigamig spielt, dann macht es garantiert Spaß. Ja. Es ist nicht mehr dieses, okay, ich nehme mir jetzt einen dicken Brocken Videospielliteratur vor und betrachte das als ernsthafte Mission und keine Ahnung was, sondern
dafür so sind einfach dann Vice City und Co. zu krass einfach, ne?
Was heißt wahrscheinlich? Definitiv.
Ja. Ja.
Zweimal GTA, das ist ja ganz schön gruselig.
Und zwar direkt hintereinander.
Vielleicht hast du ja auch noch eins dabei.
Ja, vielleicht. Wusstet ihr übrigens, dass in Vice City Phil Collins einen Gastauftritt hat?
Nee.
Jetzt schon.
Mhm. Also tatsächlich, Phil Collins als
Phil Collins.
Diese schlechten Figuren, die es damals halt gab. Also mit diese Low-Poly, das was na echt noch nicht so viele Polygone hatten. Da war dann Phil Collins auf der Bühne und hat einen Song performt.
Cool. Stehen Sie wahrscheinlich ja in der Tradition der Serie, wo Phil Collins ja auch einer Folge gewidmet ist. Phils Tricks.
Ja. Richtig. Wahrscheinlich.
Schmierige kleine Phil. So.
So, letzter Track.
Ich habe abgeleistet. Jetzt kommt der Endspurt.
Das letzte sollte natürlich auch das Beste sein. Schauen wir mal. Thank you.
Ja, haha.
Ich habe es in einer der, ich weiß gar nicht mehr, in einer der letzteren Folgen.
Ach, dann ist es Alex Kidd.
Habe ich gesagt, wartet mal ab, bis die nächste Musikfolge kommt, weil da irgendwie darüber geredet wurde. Ich glaube, es war in der Urlaubsfolge, wie Musik einen so in die Kindheit zurückzieht.
Mhm. Ja, es war Alex Kidd.
Aber welcher?
In Miracle World.
Hätte ich auch gesagt.
Ja. Das wurde schnell erraten. Ja.
Ich habe einmal ganz am Anfang ganz kurz an Toki gedacht.
Ja, ich habe deine Mundbewegung gesehen.
Aber dann wurde es auch so hektisch und tatsächlich habe ich die Melodie in letzter Zeit ein paar Mal gehört, weil die Kinder das manchmal spielen. Das Spiel selber kenne ich gar nicht. Also ich kenne es schon, aber ich habe es nie ernsthaft gespielt.
Das war das Vorinstallierte, ne?
Das
auf
war
dem
erst
Master System 2 oder so?
Auf dem Master System 2 war das vorinstalliert, genau. Auf dem originalen Master System war Hang-On vorinstalliert. Ich habe die Cartridge zu diesem Spiel.
Mhm. Das klingt auch sehr sägerig, sehr Master System-ig, finde ich. Sehr hektisch, sehr Jump'n'Run.
Ich finde dieses Stück, ich finde dieses Spiel, also das ist war eines meiner ganz frühen Master System Spiele. Das ist 1986 in Japan erschienen und 87 in Europa. Ist von Sega fürs Master System, Alex Kidd in Miracle World. Der Komponist heißt Tokuhiro Uwabo. Ist natürlich ein Japaner. Tokuhiro Uwabo, sein Pseudonym ist Bo. Der wurde 1960 geboren, am 26. April. Und der ist eines der ältesten Mitglieder des Sega Sound Team. Und während der Sega Master System Ära, da hat er sich hauptsächlich mit der Soundportierung beschäftigt und wechselte dann in der Mega Drive Ära eher zu einer beratenden Rolle. Der komponierte unter anderem Musik für die ersten beiden Phantasy Star Titel, also auch so Sega Prestige Dinger. Und der arbeitete unter anderem an der Musik zu Outrun, Castle of Illusion, Moonwalker und Sonic 3. Und das letzte Spiel, was er im Soundteam für Sega gemacht hat, war Sonic 3 und Knuckles. Also Sonic and Knuckles 3. Also das war ja so zusammen, das gehörte ja so zusammen. Und das war 1994, das war das letzte, was er da gemacht hat. Und der wechselte dann 95 ins Entwicklungsteam von Sega Europe in London und kehrte dann 97 nach Japan zurück. Und der lebt und arbeitet aktuell in Singapur. Das Spiel selber ist ein ganz, ganz klassisches Jump'n'Run. Das sollte damals ja die Antwort auf Mario sein. Ist ein bisschen biederer, aber ist definitiv kein schlechtes Spiel. Also Alex Kidd in Miracle World ist ein cooles Spiel. Ich mag den vierten Teil eigentlich noch ein bisschen lieber in Shinobi World. Hm. Den habe ich auch unzählige Male durchgespielt.
Ist der andere noch in Hightech World?
Es gab noch Hightech World und es gab vier auf dem Master System. Hightech World, Miracle World, Shinobi World und The Lost Stars. Alex Kidd and The Lost Stars. Die Spiele waren alle ein bisschen anders. Also klassische Jump'n'Runs sind der erste und der vierte. Der Hightech World ist, glaube ich, eher so eine Art Adventure. Hm. Also war aber auf Englisch, habe ich als Kind nicht spielen können. Darum ich wollte es mal haben, weil ich Alex Kidd halt cool fand. Und mit der Antwort auf Mario hat ja nicht so ganz geklappt.
Nee. Ist nicht ganz so populär geworden.
Wir wissen alle, wie es endet.
Genau, da kam dann so ein blauer Igel irgendwann und hat dann Alex Kidd abgelöst. Leider passierte dann mit Alex Kidd auch nicht mehr sonderlich viel. Also Sega hat ihn ziemlich fallen gelassen, was ich echt schade finde. Es gab noch ein Mega Drive Spiel. Das Witzige ist, dass der Shinobi World Teil, das ist das letzte Spiel, was herausgekommen ist. Es kam nämlich nach dem Mega Drive Teil raus. 1990 kam das. Und ja, wie gesagt, Sega hat Alex Kidd dann so ein bisschen fallen gelassen. Ich finde das echt schade, weil ich mochte die Figur trotz aller Unkenrufe irgendwie dann doch. Und vor ein paar Wochen wurde angekündigt, dass es ein Remake von Alex Kidd in Miracle World geben wird. Was ich total cool finde, da freue ich mich sehr drauf. Mhm. Mit neuen handgezeichneten Grafiken.
Cool.
Ich weiß nicht, ob sie es so machen wie bei der bei den Wonderboy-Teilen oder bei dem Wonderboy 3, was sie ja geremaked haben wann ist das rausgekommen? Vor einem Jahr oder so, vor zwei Jahren. Da konnte man ja umschalten auf die alte Grafik. Ich hoffe irgendwie, dass sie das bei dem Teil auch machen. Das würde ich echt feiern, wenn die das machen würden. Das wäre super cool. Und ich bin sehr gespannt, wie dieses Stück dann klingen wird. Mhm. Bin ich auch sehr neugierig drauf. Freue ich mich drauf, dann werde ich das auf jeden Fall mal wieder spielen.
und dann vielleicht auch endlich mal durch. Ich habe nämlich Alex Kidd in Miracle World nie durchgespielt.
Okay.
Und ich habe es auch Ewigkeiten nicht gespielt. Auch das wäre, auch wenn ich es damals gespielt habe, vielleicht mal eine Ehrenrunde wert.
Absolut. Also ich habe gar keinen Connection zu Alex Kidd. Habe ja auch nie ein Sega-System gehabt. Aber kenne es noch von dir damals. Wir haben das mal gespielt bei dir. Also Alex Kidd in Shinobi World haben wir mal als Kinder bei dir zu Hause gespielt. Und hätte ich auf jeden Fall auch mal Bock drauf. Also mal so eine echte Master System-Erfahrung nachzuholen. Hätte ich schon Bock drauf.
So was Elementares, ganz, ganz Sega-eigenes.
Mhm.
So quasi Markenkern von damals.
Ja, mit Shinobi hatten wir das ja schon einmal, aber da gehen wir noch ein bisschen weiter zurück.
Ja, aber man hat hier dann noch so die, wahrscheinlich noch die echte Vergleichbarkeit mit Mario, die man zwangsläufig ziehen wird, wenn man das spielt. Wenn es, also weil es ja einfach noch ähnlicher oder ja, dem angelehnt ist so ein bisschen, ne?
Ja, so ein bisschen, das stimmt. Das letzte Mal, es fällt mir jetzt gerade noch ein, das möchte ich nicht unter den Tisch fallen lassen. Das letzte Mal ist Alex Kidd in Sonic and Sega All-Star Racing. Das ist ein Kart Racer auf der Xbox 360.
Mhm.
Und da gab es auch einen zweiten Teil von, der hieß dann mit Sega All-Star Racing Transformed. Den habe ich aber nicht, da bin ich mir unsicher, aber bei dem ersten Teil davon, da konnte man auch Alex Kidd fahren. Der hat ein Motorrad gehabt.
Okay, es geht ihm also gut.
Da ging es ihm ziemlich gut.
Das ist doch schön.
Da war er bei bester Gesundheit und ist da den Kurs abgefahren, neben den ganzen anderen Sega-Maskottchen und Sega-Franchises. Das ist übrigens ein sehr, sehr gutes Spiel.
Hat er noch diese langen Koteletten gehabt?
Ja, hat er immer noch. Er ist in den 70ern stehen geblieben, der gute Mann.
hat er irgendwelche Spezialfähigkeiten, oder gibt es Spezialfähigkeiten bei dem Kartspiel, je nach Charakter?
Ja, jeder hat so ein Stern-Move irgendwie am Ende. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht mehr, was Alex Kidd gemacht hat. Da bin ich mir unsicher. Also er hat ja auch irgendwie, jedes Spiel ist ja so ein bisschen anders. Mhm. In Miracle World, da hat er ja diese riesige Faust und da gibt es ja dieses Zufallselement des, also was ja gar nicht zufällig ist, des Schere-Stein-Papier-Spielens. Wenn du das einmal weißt, was der Gegner dir entgegenbringt, der macht das immer die gleiche Reihenfolge, du kannst das auswendig lernen. Und in Shinobi World hat er halt, hat er halt ein Schwert und das ist halt eine Parodie von Shinobi, vom ersten Shinobi von Sega. Übrigens, weil du ja, Philippe, gerade die eingebaute Version des Master System 2 erwähnt hast, ich habe ja die Cartridge-Version gehabt und nach dem Titlescreen kommt eine Art Weltkarte und davor sitzt Alex Kidd und der isst etwas.
Mhm.
Der mampft, der beißt da so richtig schön rein und freut sich. Und das ist ein Reisball, diese Reisdreiecke, wo unten dieses, was ist denn das? Setang-Blatt dran ist. Und ein Kumpel von mir, der hat entweder das Master System 2 gehabt oder eine spätere Cartridge, weil in einer Reversion des Ganzen wurde für den westlichen Markt daraus ein Hamburger.
Mhm.
Und ich, als kleiner Stöpke, habe damals echt gedacht, das ist ein Grafikfehler in meiner Version. Weil ich ja nicht wusste, was das ist. Ich kannte das ja nicht.
Reisbälle gab es damals nicht.
Ja, zumindest hier nicht.
Ja. Und Seetang schon gar nicht.
Seetang. Ja, das ist mein kleiner Ausflug in meine sehr, doch ziemlich frühe Kindheit gewesen. Ich müsste das so 88 gekriegt haben, das ganze Master System und wahrscheinlich auch das Spiel. Das wird eines der früheren gewesen sein, die ich gehabt habe. Ja.
Cool. Sehr spritzig und munter klingt das auf jeden Fall.
Ja, ich mag das auch sehr gerne. Das ist auch so ein, es ist halt auch nur so ein relativ kurzer Loop im ersten Level halt. Aber wenn man den so mal gehört hat, der bleibt einem auch im Ohr. Also ich habe den heute, als ich das alles vorbereitet habe, nochmal, als ich die Tracks zusammengesucht habe, da habe ich den dann gehört und dann hatte ich den auch die ganze Zeit im Ohr und ich habe die ganze Zeit musste ich mich zwingen, als Tobi und ich hier zusammen hergefahren sind, den nicht so vor mich hin zu summen oder zu pfeifen oder
ja,
so.
Das ich habe
den
die ganze auch ein paar Zeit mal so. Im Ohr gehabt. Ich kann mich noch gut an diesen Sound erinnern, wenn man dann dort irgendwie abnippelt und als Engel in den Himmel steigt.
Ja.
Ja.
Insta-Rückkehr in die Kindheit.
Ja, genau. Genau das ist es.
Totale Immersion, sofort. Also ich rieche gerade auch die Knoblauchwurst meines Nachbarn, bei dem ich das immer gespielt habe.
Wie hieß er noch?
Ibrahim.
Ah ja. Okay.
Ja.
3x3 Stücke.
9 Stücke waren's. Ich weiß nicht, wer heute am besten abgeschnitten hat. Ich glaube, wir waren alle gut.
Wir waren heute ganz schön on fire.
Ja, heute
na, ich nicht so sehr am Anfang, da gab es ja viel Amiga und ich bin ja sowas von Amiga-Banause. Aber am Ende hatten wir alle unsere Redemption und haben ganz gut abgeräumt.
Aber Tobi hat beim letzten Mal schon so abgeräumt und dieses Mal war er auch sehr gut.
Der übt heimlich vorm Spiegel, ne?
Ja, ja. Ich habe mich dazu entschlossen, beim nächsten Mal nur Spiele zu machen, die Tobi nicht kennt. Nächstes Mal wird eine Anti-Tobi-Folge.
Ach, so langweilig.
Das hat er mal verdient. Dann mache ich eine Philippe-Folge.
Kann ich mitreden?
Nein, das wollen wir nicht. Ich kann doch, ohne Amiga geht nicht.
Nee.
Also für mich nicht.
Für mich auch nicht.
Ja.
Weil heute hatte ich einen Amiga, also nur ein Drittel Amiga.
Das ist sehr zurückhaltend. Das ist
für meine Verhältnisse sehr zurückhaltend.
Das stimmt.
Und das älteste, das neueste, was ich hatte, war sogar von 2001.
Ja, da guck mal, selbst ich habe heute irgendwie den Tobi gemacht, ne?
Ja.
Ich habe quasi anderthalb Amiga-Stücke gehabt und ich habe, was hatte ich, 86, 91 und 87.
Ja, das ist auf jeden Fall eher.
Ich habe den Tobi gemacht heute so ein bisschen.
Das stimmt. Okay, dann glaube ich.
Haben wir es mal wieder.
Hört sich so an.
Dann sind hoffentlich viele, viele Musikempfehlungen zusammengekommen, in die man sich hineinstürzen kann und die man durchsuchten und durchnudeln kann, bis man sie nicht mehr hören kann. Zumindest sollten sie über 2 Wochen hinweg reichen.
Ja, in diesen aber 2 Wochen habt ihr ja Zeit, uns auf Instagram zu folgen oder auf Twitter. Und in diesen 2 Wochen habt ihr auch Zeit, uns in die Kommentare zu schreiben, denn da ist
noch ein wenig Platz. Wer sich beeilt, kriegt noch ein Plätzchen.
Ja, Luft nach oben und nach unten.
Ja. Ihr habt vor allem auch Zeit, in den nächsten 2 Wochen uns mal eine richtig schöne Bewertung zu schreiben. Zum Beispiel auf Apple Podcasts. Da freuen wir uns auf jeden Fall.
Die können uns auch in die Kommentare schreiben, ob sie damals die Videospielmusik besser fanden oder heute.
Philipp hat aufgepasst.
Dagegen ist nichts einzuwenden.
Tja, für Videospiele.
AKA die Frage, war früher alles besser? Ja. Genau.
Tja, also wenn ich meine heutige Folge Revue passieren lasse, dann kann ich sagen, ja. Aber ja doch. Oder? Wer weiß. Ich kann es echt ehrlich gesagt nicht genau sagen, weil Musik ist so vielfältig.
Ich bin da auch ein bisschen zwiegespalten. Für mich ist ja das neueste Spiel, was ich hatte, ist ja für mich relativ, also ist uralt, ist ja auch schon 20 Jahre alt, für mich aber relativ neu, also für meine Verhältnisse. Deswegen muss ich da in dem Fall sagen, dass auch neuere Spiele gute Musik haben können.
Und das war ja auch ein Track, der hätte ja auch in einem modernen Spiel, der hätte ja heute genauso in einem Spiel sein können.
Funktioniert heute genauso.
Ich weiß nicht, ob es heute noch, das kann ich nicht beurteilen, weil ich aktuelle Spiele nicht so kenne, aber ob die Themen, die dort zu hören sind, noch so catchy sind, also ob da noch so Hymnen produziert werden. So
memorabel meinst du?
Ob die noch so memorabel sind wie ein Super Mario Theme oder ein Sonic Theme oder sowas
Oder Alex Kidd.
Oder Alex Kidd. Oder ob es einfach nicht aufgrund der glossy Produktion sich einreiht in den mainstreamigen Radiobrei, von dem man umgeben ist den ganzen Tag.
Ich glaube weniger Radiobrei als vielmehr Filmbrei.
Das also, wollte ich gerade sagen, dass sich das einreiht in die ganzen neuen Soundtracks, die aus gesampelten Orchester-Sounds bestehen.
Oder aus dem Zimmer-Button.
Ja. Genau der, dass man da ganz viel platte Bläser und Percussion hat und dann klingt das alles irgendwie nach Stimmung, aber nicht nach Theme.
Ja.
Nachzumbaren
Theme. Das könnte sein, aber ich glaube, wenn man im Retro-Bereich unterwegs ist, also auch in modernen Retro-Spielen, Tiny Barbarian kann ich empfehlen, ist ein sehr, sehr cooler Soundtrack, ist ein recht aktuelles Spiel. Ich habe das Spiel selber nie wirklich gespielt, aber der Soundtrack ist echt gut. Das hat ein paar geile Tracks, die Spaß machen und die Melodie haben und nicht einfach nur untermalen sollen. Aber es ist halt auch Retro, es ist Chiptune. Und beim Chiptune, da kannst du nicht einfach nur einen Klangteppich machen, das funktioniert ja nicht.
Das funktioniert nicht, nee. Da muss man schon mal den Grips anschmeißen und wirklich Melodien produzieren, sonst wird das nichts. Und bei meinen Songs heute, also ich bin ja oft auf der moderneren Schiene unterwegs, was das anbelangt. Aber schauen wir uns mal an Brutal Legend, 2009 rausgekommen, aber Hard Rock und Heavy Metal aus den 80ern mitunter im Spiel drin.
Mhm.
Also, ganz ohne geht's nicht. Da bezieht man sich auf die Vergangenheit zurück. GTA 2, 98 erschienen, aber Surf-Sound aus den 60ern. Mhm. Da bezieht man sich wieder auf die Vergangenheit zurück und holt das in die Zukunft, nämlich das Jahr 2013, in dem GTA 2 spielt. Und das Thema aus Zelda, die Themen tauchen ja immer wieder auf, in jeder neuen Generation, und sei es Breath of the Wild oder so. Aber ihren Ursprung haben sehr, sehr viele Themen, mitunter das Main-Theme, in dem ursprünglichen Zelda aus der Mitte der 80er. Wann war das? 86?
Könnte hinkommen,
ja. Also von daher, klar, in modernen Spielen gibt es oft gute Musik, die aber sowas von ganz schön nah dran an alten Themes ist und immer wieder drauf zurückkehrt und sich drauf zurückbezieht.
Quasi an Themes Like Yesterday.
Und wie hätte man die Folge besser ausklingen lassen können als mit diesen Worten?
Dankeschön.
Da schließt sich der Kreis und ich schließe mich euch an und wünsche unseren Zuhörern ein paar großartige Tage. Bis zum nächsten Mal in 2 Wochen. Bleibt gesund, bleibt am Drücker.
Bis dahin.
Ciao.
Ciao.
Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer.
Bevor diese Kreuzfahrt vorbei ist, wird sie sich mir hemmungslos hingegeben haben.